Alter, die Frau wird nur verdroschen in dem Film. Das macht einen Heidenspaß und kämpft halt fies.
Du siehst gern, wie Frauen verdroschen werden.
Absolut,
ja.
Das ist mein Lieblingsgenre. Und ich hab Bock, denn ich war bei euch in Karate und das war der beste Film des Jahres. Macht's gut.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
Ja, war gut,
der
oder?
Ein oder andere, der ein oder andere wird nicht gemerkt haben, dass das der Sandro war und nicht der Steven. Das war sehr authentisch. Also Duracell-mäßig, wie ich das immer mache, absolut abgekupfert und super umgesetzt. Also von daher zieh ich hier schon mal meinen imaginären Hut vor dir, Sandro.
Ganz, also ja, ich meine, wir hatten so ein erquickendes, langes Vorgespräch gerade. Da hast du mich einfach schon so so wuschig gemacht. Ich muss das jetzt einfach mal ablassen, weißt du, den ganzen Sprachnord.
Geil, Alter, so viel Energie. Ich hoffe, wir kriegen das heute einfach durch die komplette Folge. Das wäre auf jeden Fall total geil, weil wir sind ja nur zu zweit heute, ne? Also
endlich die anderen, mal wieder.
Endlich, genau. Der Mo, der hat es sich auch mal verdient. Eine kleine Pause einzulegen. Der malt, genau. Der zeichnet wieder seine Strichmännchen. Und Berg, der lässt sich weiterhin seine kleinen Bällchen irgendwo in Südfrankreich brutzeln. Oder Italien?
Nee, der Frankreich, Berg macht ne? jetzt hier einen auf White Lotus, so wie es aussieht, wenn er uns Videos schickt. Ja,
ja, auf jeden Fall. Da auf seiner Yacht. Als Captain.
Captain Berg.
Genau. War schon 1A, muss ich sagen.
Ja, Berg, wenn du das hörst, das war schon sehr imposant. Ja, das hat uns alle ein bisschen Fernweh entlockt. Und ich krieg das ja trotzdem noch mit, weil ich auf dem bösen Portal mit M angemeldet bin. Der glotzt ja auch wie Hölle gerade. Ne? Also wahrscheinlich besteht sein Alltag gerade aus Fressen. Irgendwo in der Sonne liegen auf dem Boot und saufen und endlos viel Content konsumieren. Also ich habe gesehen, dass der jetzt schon 3 Staffeln The Bear durchgeballert hat.
Geil!
Ja, kann ich dich schon mal teasen. Tut mir leid, Berg, wenn ich das vorwegnehme, falls du einen Steven überraschen wolltest. Hat auch das Studio, glaube ich, zwischendurch gesehen, hat er mir geschickt. Hat er auch Last of Us geschaut. Also der wird einiges zu berichten haben aus dem Urlaub, was nicht mit Urlaub zu tun hat.
Ja, super, ey, aber ist doch perfekt. Ich meine, im Urlaub, da machst du den ganzen Tag irgendwie was, bist am Abend dann im Arsch und dann kannst du noch 1, 2, 3 Folgen gucken. Ist doch perfekt.
Genau. Finde ich gut. Berg, wir vermissen dich trotzdem. Ja, kannst langsam mal wieder zurückkommen jetzt hier. Die Urlaubskasse ist leer.
Aber wo wir gerade bei Berg sind, kann ich ja direkt mit meiner ersten Sache einen kleinen Rückgriff auf ihn machen, weil er war ja derjenige, der letztens Ghosts hier mit reingebracht hat und da mal so seinen Senf zu abgegeben hat. Ich hatte ja mitbekommen, du warst absolut gar nicht angefixt, irgendwie hat dich das gar nicht abgeholt. Ist nicht dein Humor, habe ich so vernommen. Ja,
ich habe nur so ein paar Folgen gesehen von der, da gibt's ja in jedem Land, ich glaube die amerikanische Version dann oder auf jeden Fall die auf Netflix lief.
Ja, die britische, das ist ja die Urversion, die gibt's nirgends. Also die kannst du nicht mal hier auf DVD kaufen. Der gute Mo hat sich ja extra die britische Fassung, ich glaube, auf DVD importieren lassen, weil er's sehen wollte. Und es gibt auch eine deutsche Fassung, die sollte man aber einfach links liegen lassen, weil die ist bei weitem nicht so gut wie die amerikanische Variante. Ich will wirklich nur einen kleinen Nachtrag geben, weil Berg hat dazu halt schon viel Gutes gesagt. Er hat ja gesagt, von mir aus könnte das ewig weiterlaufen und meine Frau und ich sehen das absolut genauso. Das ist absolut unser Ding, das ist unser Humor, das ist einfach auch clever gemacht. Das ist ja so eine einfache Grundprämisse, dass du da diese Geister aus unterschiedlichen Zeiten hast, die halt örtlich einfach gebunden sind. Ja, das ist da praktisch die Regel, die den Geister auferlegt wird. Dort, wo sie sterben, müssen sie bleiben. Und dann gibt's halt die eine Person von dem Pärchen, das Protagonistenpärchen, wo halt die Samantha die Geister sehen kann und mit denen interagieren kann. Und daraus kann man halt super viel machen. Und ich finde, dass die halt auch echt immer besser geworden ist, so über die Staffeln. Und dass einem die Charaktere einfach super ans Herz wachsen und dass sie da auch immer sehr runde Folgen machen. Es geht dann um irgendeine bestimmte Thematik, irgendwas, was einen halt, einen der Geister belastet, noch so aus der alten Zeit. Was weiß ich, dass er halt... Zum Beispiel der eine Typ, das ist so ein Business-Guy, ja. Und der hat gesagt, ich habe irgendwie nie so den Abdruck in der Welt hinterlassen können, den ich eigentlich hinterlassen wollte. Und ich bin jetzt für einige hier eine Witzfigur, die dann dort sind. Und dann stellt sich halt aber heraus, dass die ihn alle halt vergöttern, weil er halt damals eine bestimmte Sache gemacht hat. Und so sind die Folgen oft sehr rund und sehr schön. Und das kann man super weggucken. Ich liebe das. Kann ewig weitergehen. Ich kann es nur wiederholen.
Ja, ich will euch das auch gar nicht mies reden. Das ist einfach nur nicht meine Art von Humor. Ich finde das zu seicht und auch vom Humor beziehungsweise von der auch vom Kitsch trifft mich das irgendwie. Also ich, keine Ahnung. Manchmal ist es so. Ich kann und will es gar nicht erklären. Aber ich freue mich sehr, dass ihr Spaß dran habt.
Aber ich verstehe, dass dieses Seichte, dass das vielleicht einfach dich nicht so anspricht. Das ist tatsächlich sehr seicht. Da ist nichts irgendwie edgy oder so. Ne?
Also ja, ich bin ja auch überhaupt nicht so dieser Essensserien-Typ. Ne? Das ist ja auch generell so ein Ding. Also ich gucke halt entweder halt etwas, also wenn, was weiß ich, so das, was Essensserien für Berg oder für Mo sind, das sind dann, ich gucke dann irgendwelche YouTube-Geschichten einfach so. Ne? Oder da gucke ich dann auch gerne mal eine Doku oder irgendwas. Ne? Hm. Aber wenn ich Serien oder Filme konsumiere, sind das immer, dann gucke ich immer das, was ich halt auch gerade in dem Moment sehen will und dann guckt man wahrscheinlich nicht Ghost so in dem Rahmen. Aber hey, wie gesagt, ich freue mich da für euch.
Ja, also das ist, ich glaube, da jeder hat da so seine eigenen Vorstellungen, was so halt das Essen und gleichzeitig was Gucken anbelangt. Das ist ja generell sowas, ne, was man ja eigentlich gar nicht machen sollte. Ne? Man soll sich eigentlich nur auf das leckere Essen mal wieder konzentrieren, mal richtig schmecken, was man da eigentlich isst und sich nicht direkt wieder von dem nächsten Video oder der nächsten Serie betäuben lassen. Aber wem erzählst du das? Ich mach's ja selbst.
Aber beim nächsten ist, was du jetzt mitgebracht hast, das ist auch so etwas. Ne? Ich habe ja letzte Woche in unserem Streaming-Update bekannt gegeben, dass ich mich von Netflix, dass ich Netflix den Rücken zugedreht habe. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, ach schade, da verpasse ich das ja. Und dann war es fast eine Genugtuung, überall zu lesen, dass Love, Death and Robots Staffel 4 nichts mehr mit den Qualitäten der ersten Staffeln gemein hat. Berg hat es wohl auch, hat Berg wohl geguckt. Ich glaube, das hat er auch relativ schlecht bewertet. Ich weiß es nicht mehr genau. Deswegen meine Frage, ist es denn wirklich so, Steven?
Soll ich es kurz machen? Das ist wirklich kein Vergleich zu den ersten Staffeln. Ich war sehr enttäuscht. Es fängt halt schon mit der ersten Folge an, wo ich mich halt wirklich gefragt habe, das habe ich mich bei der einen oder anderen Folge gefragt, dieser Name Love, Death and Robots, also Liebe, Roboter und Tod. Zwei Sachen davon bekommst du fast gar nicht in diesen Folgen hier. Also Liebe ist wirklich praktisch gar nicht mehr vorhanden. Also das hat nichts mit Liebe, Sex oder irgendwas anderem zu tun oder Erotik oder so, was in den ersten Folgen oder in der ersten Staffel ja auf jeden Fall noch der Fall war. Und auch Robots sucht man schon, ich sag mal, ein bisschen mit der Lupe. Und die erste Folge ist ohne Scheiß einfach ein verkacktes Musikvideo von den Red Hot Chili Peppers.
Weißt du, wer das gemacht hat?
Du wirst es mir gleich erzählen.
Soweit bin ich zumindest informiert. Die erste Folge, dieses Musikvideo zumindest, ist wohl von David Fincher.
Ja, also.
Aber die Frage ist halt auch, warum?
Ja, genau, das ist die Frage. Klar ist das irgendwie ganz cool gemacht und so als normales Musikvideo, wenn sie das irgendwie so rausgebracht hätten. Ja, coole Sache. Das sind halt irgendwie so Marionetten, als Marionettenpuppen machen die da ihre Show. Es ist halt wie so ein Live-Gig aufgebaut. Und ja, ist schon irgendwie ganz, ganz nett gemacht, hat halt aber in dieser Serie absolut gar nichts zu suchen. Also wirklich ich dachte immer noch, wo kommt der Twist? Wird jetzt der Song gleich abgebrochen und irgendwas Krasses passiert? Und dann war der Song zu Ende und die Folge halt auch. Und dann dachte ich so, ja geil. Naja, und auch generell, also es gibt kaum gute, geschweige denn richtig gute Folgen. Ich will die jetzt nicht einzeln durchgehen, aber es gibt so ein paar sehr weirde Folgen, was schon durchaus ganz geil sein kann. Gibt's irgendwie so, Mitglieder von rivalisierenden Straßengangs, die sich zusammentun gegen so eine Art Riesenbabys, die sie angreifen und kämpfen gegen die. Ja, weiß ich nicht, mir fehlt dann auch manchmal einfach so ein bisschen dann doch der Kontext. Da sind die Folgen zu kurz, man wird einfach so reingeworfen und dann trägt's das halt auch irgendwie nicht. Oder, also auch eine ganz üble Folge war intelligente Haushaltsgeräte, dumme BesitzerInnen. Mhm. Da hast du halt einfach so Smart-Geräte, die halt irgendwie mit einer Kameraperspektive eingefangen werden und sich über ihre Besitzer beschweren, wie dumm die sind und wie scheiße die mit ihnen umgehen. Und dann gehst du halt ein Gerät nach dem anderen durch, von der Smart-Zahnbürste bis, keine Ahnung, was noch dabei war, habe ich schon wieder vergessen. Es ist halt völlig belanglos, es ist nicht lustig und dann ist es halt nach 8 Minuten vorbei. Also nicht mal 8 Minuten, weil der Abspann dazu gezählt wird, nach 6 Minuten. Und dann denkst du dir halt auch, ja gut, damit habe ich nichts gewonnen. Okay, aber trotzdem gibt's so 1, 2 Folgen, die ich nicht schlecht fand. Also wie zum Beispiel wie Seek hieß er, die Seek zur Religion fand. Das fand ich nicht schlecht, wobei ich dann halt die Conclusio ein bisschen fragwürdig fand, aber das war eine ganz coole Folge. Da geht's um ein Flugzeug im Zweiten Weltkrieg und da ist halt so ein Typ dabei, der halt sich die ganze Zeit so ein bisschen über seine Kameraden lustig macht, die halt immer zu Gott beten und halt sehr religiös sind und er ist das halt überhaupt gar nicht und dann werden die halt im Flugzeug von so einer teuflischen Kreatur angegriffen, die halt von einem Nazi beschworen wurde und die kämpfen halt dagegen und das ist krass blutig. Also in dieser kurzen Folge siehst du halt alles von Gedärmen, abgetrennten Gliedmaßen und alles Mögliche. Also die haut richtig rein. Naja, und wie der Titel halt suggeriert, am Ende besiegen sie halt das Monster und er wird dann halt religiös. Und dann denke ich mir halt so, ja, cool, coole Message. So, halt, nee. Hm. So, ja, aber die Folge an sich ist trotzdem ganz cool. Und das ist halt auch das, was ich jetzt bei Love, Death and Robots halt so vermisse. Es gab immer mal wieder Folgen, die halt auch irgendwie so philosophische Fragen irgendwie gestellt haben und da auch zum Nachdenken angeregt haben. Und hier ist das irgendwie gar nicht mehr vorbei, dabei und dafür aber vorbei. Man setzt sehr viel auf so irgendwie so entweder lustige, krude Sachen, also die haben es halt auch mit ihren Katzen. Hier gibt's auch wieder, ich glaube, 2 Folgen, wo Katzen eine Hauptrolle spielen. Die sind auch ganz unterhaltsam. Aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen dieser tiefe Touch, den die alten Staffeln mal hatte. Also, jetzt habe ich es doch gar nicht so kurz gemacht, aber ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen einschätzen, wie die Staffel ungefähr abläuft.
Ja, na voll. Also ich frage mich halt auch, woran das liegt. Das habe ich mir so ein bisschen erhofft, dass du das mit aufdecken kannst, aber das ist wohl nicht so richtig klar. Ne? Das wirkt ja jetzt so als, also das war ja damals ein Zusammenspiel aus vielen kreativen Entwicklerstudios, Zeichenstudios unter der direktiven Leitung von Fincher und Tim Miller, glaube ich auch, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben ja wirklich trotzdem viel kuratiert, viel Zeit gehabt. Und das wirkt ja jetzt so wie, ich weiß, dass die damals schon Staffel 2 und 3 waren ja auch viel kürzer als die erste, dass die auch schon getrennt haben, damit man zweimal was zum Vermarkten hatte. Und vielleicht ist das jetzt auch hier wieder so, hey, Netflix sagt, ihr müsst delivern und dann deliverst du halt irgendwas. Ja, und ja, keine Ahnung. Ich meine, sowas wie, ich weiß noch, so Sonnys Vorteil, hieß die Folge, glaube ich, auch. Oder hier Eis, wenn du dich dran erinnerst. Die war auch großartig.
Wo die Menschheit in diesem Eisfach.
Genau.
Oder ja, die war mega.
Oder auch diese mit den alternativen Zeitachsen hier, wo Hitler dann mehrfach stirbt. Oder das war auch so geil. Oder jenseits hier, wie hieß das? Beyond the Aquila Rift oder sowas?
Ja.
Also großartige Folgen, die sind mir immer noch im Kopf. Und ich überlege gerade, wie das mit dem blauen Sima Blue oder sowas, das war diese tief philosophische Folge über so einen exzentrischen Künstler und den Sinn des Lebens und das sah alles so fantastisch aus und dann ist es eben auch cool gewesen, wenn mal sowas wie diese Folge mit diesem Kundenservice da, mit dem Saugroboter irgendwie dazwischen kam oder eben die 3 Roboter, ich weiß nicht, war so ein schönes Potpourri schön. Einfach, ja. Ja. Naja, ja, anyway.
Also wirklich das Hauptproblem ist, dass es zu selten eine Conclusio bei den Folgen gibt.
Also nichts, was dir mitgegeben wird, so als Moral, genau, oder als zum Mitdenken.
Die enden fast alle sehr uninspiriert. Deswegen, also im Grunde genommen eigentlich alle. Das, also, ja. Anyway, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich jetzt überleiten soll, weil ich, du redest jetzt über eine zweite Staffel von einer Serie, wo ich noch nicht mal die erste von kenne, geschweige denn die Serie überhaupt. Was ist denn das?
Boah, das ist jetzt ein Ding. Also, eigentlich ist es eine geile Überleitung, weil wir reden ja über Animationsserien, ne? Und Light and Magic, was fällt denn, ja, jetzt guckst du wahrscheinlich gerade schon nebenbei, du Schlingel.
Auf gar keinen Fall.
Du kennst ja Industrial Light and Magic, oder? Die Filmfirma, die Effektefirma. Ja. Und es ist eine Dokumentation, die lief, glaube ich, 2023, lief Staffel 1 auf Disney Plus. Archivaufnahmen von der Entstehung, im Prinzip ging das halt damit 1975, glaube ich, ungefähr los, von als George Lucas das gegründet hat für den ersten Star Wars Film. Das waren halt alles ein paar kreative Hippies, die sich in so einen Lagerraum da eingeschlossen haben, Tischtennisplatten zusammengeschoben haben, irre einen durchgezogen haben und dann kam und dann den Todesstern da drauf gebaut haben und nächstes Jahr plötzlich einen Oscar in der Hand gedrückt bekommen und seitdem irgendwie dafür gesorgt haben, dass alle unsere Lieblingsfilme entstanden sind. Und man kann ja auch von Star Wars kann man ja halten, was man will. Man kann von George Lucas halten, was man will, ne? Aber was, der wird, meines Erachtens, das ist kein guter Regisseur. Der schreibt furchtbare Dialoge. Was der Mensch aber macht oder hat, ist, der hat Visionen. Und der bringt Leute dazu, über sich hinauszuwachsen. Und was der, um die Star Wars-Filme als Ankerpunkte für die technische Revolution des Kinos geleistet hat, das wird dir erstmal bewusst, wenn du dir diese Serie reinziehst. Das ist wirklich, Steven, das ist natürlich auch aus einem reinen Interessenfeld heraus. Als Star Wars-Fan bist du darin geködert, aber es ist keine reine Fokussierung auf Star Wars, sondern wirklich auf ILM. Die Entwicklung von Jurassic Park, von generell, also jetzt in der zweiten Staffel ging es am Ende um Fluch der Karibik, das ganze Motion Capturing, was damit reingekommen ist, aber eben auch noch viel weiter zurück, wie eben noch mit Stop-Motion gearbeitet wurde. Das siehst du ja alles, wie sie die AT-ATs bewegt haben und da Nachtschichten gemacht haben, damit die da durch den Schnee laufen und Puppenarbeit. Das ist alles eine richtig schöne Aufarbeitung, weil die sich von Anfang an vorgenommen haben, das wird alles archiviert und mitgeschnitten. Deswegen hast du halt einen unglaublichen Fundus an Archivmaterial, aus dem du schöpfen kannst. Und da kommen sowas wie gesagt, Jurassic Park vor, Indiana Jones, aber auch Star Trek und Harry Potter. Die werden eigentlich alle Filme beleuchtet, die irgendwas mit Kinomagie zu tun haben. Jetzt in der zweiten Staffel ging es zum Beispiel auch um Casper und sowas, so längst vergessene Filme eigentlich, aber die damals trotzdem alle so eine kleine digitale, vor allem Revolution vor sich getreten haben. Die ganze erste Staffel, die hat mehr Folgen, ich glaube 6 oder so, die ist von Lawrence Kasdan inszeniert, der auch Drehbuchautor von Star Wars Episode, also Imperium schlägt zurück war, unter anderem. Und der, gerade auch für Star Wars-Fans ist die Doku halt deswegen interessant, weil sie die Gruppe hinter diesen, also es ist wirklich nicht so, dass George Lucas da die ganze Zeit in die Hauptrolle spielt. Nee, es geht halt wirklich um die Gesichter dahinter, ob das ein John DeCustra ist, ein Richard Edlund, ein Dennis Muren. Das sagt dir jetzt alles nichts, aber wenn du dein ganzes Leben lang Star Wars Abspanner geguckt hast, dann kennst du die Namen halt, John Knoll. Und diese ganzen Leute kommen dort zu Wort und du siehst die halt in ihren 20ern und siehst die jetzt halt in ihren 60ern oder noch älter. Und ab der Krönung in den 70ern bis über die Etablierung von digitalen Effekten in den 90ern geht diese Doku in Staffel 1. Und ich glaube, das endet, wenn ich mich recht erinnere, noch so, ich glaube, so um die Ecke Jurassic Park. So, wo dann wirklich das erste Mal auch wieder, ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, aber die wollten ja den T-Rex auch mit Animatronics zum Leben erwecken und die haben dann quasi heimlich so, ja, wir gucken mal, wie das aussieht. Und Steven Spielberg hat gesagt, nein, wir machen das nicht. Also das ist mir zu heiß. Und dann haben die das quasi so, Kathleen Kennedy zum Beispiel, die Produzentin, die auch hinter Star Wars und Lucasfilm steht und sowas, die hat gesagt, ja, probiert das mal. Und irgendwann hat man Steven Spielberg dann halt diesen voll animierten T-Rex gezeigt und gesagt, der kann ja rennen, das sieht ja geil aus. Wir machen das so. Und der arme Typ, der dann die Animatronic gebaut hat, der so, naja, okay, dann tschüss. Das wird auch aufgearbeitet. Was hat das mit der Industrie gemacht, mit diesen ganzen Stop-Motion-Künstlern, mit den Animatronics? Die sind ja teilweise dann, die mussten ja ein neues Gewerk lernen. Die waren ja dann trotzdem noch mit einbezogen, weil die dann halt die digitalen Skelette bauen mussten und sowas, damit sich jemand, der Computeranimation und diese Software beherrscht, kann ja nicht automatisch dafür für flüssige Körperbewegungen sorgen oder für ein digitales Skelett und etc. pp. Man sagt ja auch, also diese zweite Staffel geht vor allem damit los, wie George Lucas 1994 bei ILM Meeting einberufen hat, gesagt, ich glaube, die Technik ist soweit, wir können jetzt die Prequel-Filme machen. So, der hat ja eigentlich nur, der hat, hätte ja sonst einfach so direkt weitergemacht, aber er wollte halt warten, bis das digitale Film ein neues Zenit erreicht hat, um weiterzumachen. Und die Leute sitzen da, oh krass, es geht los. 94, so, und da musst du überlegen. Und so sehr wir alle über Jar Jar zum Beispiel schimpfen, das ist die erste animierte Hauptfigur, die es jemals in einem Film gab. Und man sagt, die sagen auch so schön, Jar Jar lief, also ne, ging zu Fuß, damit Gollum rennen konnte und die Navi irgendwann fliegen konnten. Das ist alles miteinander verkettet und alles ILM im Hintergrund. Und das sagt auch der Darsteller Amit Best, der Jar Jar gespielt hat, selber in der zweiten Folge. Diese zweite Staffel hat nur 3 Folgen, die gehen jeweils eine Stunde. In der zweiten Folge kommt er auch zu Wort. Und es wird auch so schön kritisch beleuchtet, wie halt auch Leute aus ILM raus sind. Es ging auch auf es endet zum Beispiel auch relativ, also traurig könnte man fast sagen, damit, dass ILM damals alles war. Es gab nur diese Firma, die hat alle Filme gemacht. Da muss man sich mal überlegen, alle unsere Filme, wo irgendwas passiert ist, haben die quasi im Alleingang, könnte man sagen, wenn man die globale Bedeutung bemisst, umgesetzt. Und jetzt mittlerweile gibt es halt in jedem Land gibt es 20 Effektfirmen. Und das siehst du ja auch an den Abspenden von Filmen heutzutage, wo überall ein Marvel-Film wird mittlerweile in 50 Ländern Post-Production gemacht und jeder macht halt irgendwas. Und deswegen sind die Effekte halt auch nicht mehr so geil. Aber das ist ein anderes Thema. Endet halt eben auch damit, wie heutzutage das ist. So, dass eben nicht mehr eine Firma das global umsetzt und sich auf alles spezialisieren muss. Sondern das wird halt überall, in jedem Land gibt es spezielle, da gibt es ein Department für Sand, dann gibt es dort in Indien jemand, der kennt sich mit Wasser aus, dann in Skandinavien sitzt ein Effektstudio, das kann plötzlich sehr gut Feuer, und in Deutschland, die machen halt sehr gute Hauttexturen, und dann wird das Film so durchgereicht, so. Das ist super interessant. Und wie gesagt, auch das mit Amit Best, der Jar Jar gespielt hat, der wollte sich das Leben nehmen, ne? Also der wurde weder ernst genommen als Schauspieler, wurde von den Star Wars Fans gehasst, wurde von der Branche, die wurden alle auseinandergenommen. Und George Lucas so ganz cool, pass auf, in 20 Jahren mögen den alle. Und das hat denen aber damals in dem Moment nicht viel geholfen. Aber jetzt sitzt er halt auf Star Wars Conventions und freut sich, dass er damals nicht von der Brücke gesprungen ist, weil er jetzt plötzlich Aufmerksamkeit bekommt und auch sogar ein Jedi gespielt hat in so einer Spin-off-Serie. Und es ist so, alles ist super interessant, weil es zeigt halt einfach die Industrie und es zeigt vor allem ganz viel Filmmagie. Die Entstehung von so Sachen wie die Mumie, oder auch Der Sturm mit George Clooney. Oder auch Twister, ist ganz lustig. Der erste Film, wo sie gesagt haben, wir müssen, wie animieren wir Staubpartikel, haben wir noch nie gemacht. So, weißt du? Und da wurden dann halt Programme für geschrieben. Und dann hat das in einem Film funktioniert. Und dann plötzlich hast du halt in dem nächsten Film 3 Twisters gehabt. Oder Wirbelstürme oder Roland Emmerich. Was hat alle losgelassen. So. Und das war immer, es ist so schön zu sehen, wie ILM langsam immer diese Sachen erobern musste für sich, die einfach nicht umsetzbar waren. Und dann irgendwann waren die da und dann war es für uns als Zuschauer selbstverständlich, weil die plötzlich ein Jahr später in jedem Film drin waren. Weil das halt plötzlich da war. Also war entwickelt. Genauso wie in Episode 2 das erste Mal komplett digital gefilmt wurde. George Lucas wurde ausgelacht dafür. Das geht ja gar nicht. Und der so, na klar, ich kann filmen und dann kann ich den direkt in meine digitale Welt reinsetzen. Heute macht das jeder. Heute ist es ein Novum, wenn mal ein Christopher Nolan kommt und sagt, ich drehe auf 70 mm Panavision. Aha, das ist einer von 100. Aber ich verliere mich, du merkst an meiner Liebe dazu, dass das eine super tolle Doku ist, das ist wirklich Liebe zum Film. Also wenn du die siehst, hast du so Bock, diese ganzen Klassiker aus diesem Gesichtspunkt nochmal zu sehen. Deswegen ist es schön, dass ich dir das hier nochmal pitchen konnte und euch da draußen, guckt die euch auf jeden Fall an auf Disney Plus. Light and Magic Staffel 1 und 2 sind jetzt da.
Also das war ja mehr als ein flammendes Plädoyer für die Serie und ich kann das komplett nachvollziehen, weil auch wenn natürlich Star Wars da eine große Rolle spielt, geht's ja um die Tricktechnik und die Industrie an sich und das interessiert mich ja von der Thematik her ja schon total. Also von daher ist das auf jeden Fall was ich mir ganz gut vorstellen kann, dass ich da auch mal reinschaue. Ich werde da aber sicher meine Frau nicht zubekommen. Deshalb muss ich wieder schauen, dass ich das irgendwo mit reinquetsche. Aber da habe ich Bock zu, weil du hast deinen Job hier eben gerade gut erfüllt. Ja. Das muss ich mal so sagen.
Danke. Aber das liegt an der Serie. Die macht einen einfach, die zeigt einem einfach, warum man Filme liebt.
Ach, schön. Schön zu hören. Weißt du, wir befinden uns ja hier in einem Podcast und Podcasten ist echt, das ist eine schöne Sache. Ich mach das gerne. Und auch in der nächsten Serie geht's um Podcaster. Ist übrigens ja generell so ein Ding jetzt seit ein paar Jahren, ne? Seit Podcasts so en vogue sind, ist das immer öfter auch mal Bestandteil einer Serie oder von einem Film. Also ich habe da jetzt mittlerweile schon ja. mehrere gesehen, ne? Wo dann auf einmal irgendwie Podcaster eine Hauptrolle spielen.
Und sogar so in dem tollen Film Godzilla vs. Kong, wo Millie Bobby Brown, nee, ich glaube, sie war keine Podcasterin, aber es gibt halt so einen Titan-Podcaster.
Ach, dieser Verschwörungs-
so Typ, Verschwörungspodcaster, ja, ja. Ach, ist egal, da will ich gar nicht mehr dran denken.
Ja, na, aber so ist das, ne? Die Welt und wie Dinge konsumiert werden, die ändern sich. Wir gehören ja nun, wir sind ja selbst ein Teil mit unserem Podcast und dementsprechend ist das dann natürlich nicht verwunderlich, dass das auch immer mehr in Filmen und Serien mit eingebaut wird. Und so auch in Botkin, eine Serie, produziert von Netflix, wenn ich das jetzt richtig hier sehe. Und ich weiß nicht, ich habe es halt einfach gefunden, wurde mir angeboten, irgendwann mal beim Durchscrollen und sah irgendwie ganz, ganz spaßig aus, wird betitelt so als Dark Comedy mit True Crime Faktor, weil es halt letztendlich um einen Podcaster geht, gespielt von Will Forte, der in Irland einen Cold Case aufklären will. Und dazu wird aus England eine Reporterin strafversetzt, weil da gibt es gerade eine heiße Sache bei ihr in England und sie muss erstmal raus aus dem Land und muss da weg und wird ihm halt sozusagen zugeordnet und soll das mit ihm zusammen angehen. Und dann gibt's noch eine Rechercheurin, die da auch noch mit am Start ist. Es ist also dann so ein Trio, die sich dann aufmachen. Diesen Cold Case vom Samhain, das ist so ein traditionelles irisches Fest. Da ist vor 21 Jahren mal was passiert. Da sind Leute verschwunden bzw. gestorben. Man weiß nicht so ganz genau, ob sie wirklich gestorben sind, weil man die Leichen nie gefunden hat. Und das wollen die halt dort aufarbeiten. Und so das Coole an der Serie, das kommt daher, dass man halt erstmal diese authentische irische Kleinstadt-Idylle hat. Die haben wirklich halt in Irland gedreht. Das kommt super rüber und dann hast du halt diese drei Personen, die alle komplett unterschiedlich sind. Du hast halt diesen völlig idealistischen, immer den Regeln folgenden Podcaster, der das alles ganz strikt nach Plan machen möchte. Und dann hast du diese strafversetzte Reporterin, die ja über Leichen geht oder auch mal die ein oder andere Regel bricht. Und dann hast du noch die dritte im Bunde, die irgendwie lernen will, wie man richtig Journalistin wird und die irgendwie auch so ein bisschen idealistisch dasteht, aber ihr so ein bisschen nacheifert. Und zwischen den dreien entwickelt sich dann halt eine ganz coole Chemie. Und das halt kombiniert mit dieser Atmosphäre, mit dieser Dorfatmosphäre da in Irland. Das ist ganz cool. Auch die anderen Charaktere, die dann dort ins Spiel kommen. Da hast du dann zum Beispiel Seamus. Das ist so ein richtig typischer Ire, wie du dir den vorstellst. So ein bisschen kräftiger, stämmiger Typ mit rötlichen Haaren und Bart. Und er hat natürlich auch so eine Gangster-Vergangenheit, aber ist trotzdem ein ganz guter Charakter. Also den haben die wirklich gut geschrieben. Der hat mir total gut gefallen, weil das nicht einfach nur irgendwie so ein harter Kerl ist, sondern weil er halt auch so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat und eigentlich auch aus seiner alten Gangsterwelt da raus will und dort ein neues Leben anfangen konnte. Und der ist natürlich auch verstrickt mit dem, was dort damals so passiert ist. Und ja, ich sag mal, da passiert jetzt nichts, was man noch nicht woanders gesehen hätte. Aber die machen das sehr solide. Ich finde halt, den Charakter von Will Forte, aus dem hätte man irgendwie noch mehr Quirkiness rausholen können. Ich habe mir das ein oder andere Mal gedacht, geht noch einen Schritt weiter, macht ihn irgendwie noch ein bisschen absurder, noch ein bisschen lustiger. Ich finde, da hat's am Anfang gerade, da dachte ich so, komm, noch ein bisschen, ich will noch ein bisschen mehr von ihm sehen, noch ein bisschen, macht ihn noch ein bisschen cooler, soll noch ein bisschen crazigere Sachen machen. Und das kam dann irgendwie nicht, aber das habe ich dann irgendwann angenommen und habe ihn so als Charakter dann halt akzeptiert und dann war das halt auch okay und ich mag ihn und wie er das spielt. Das hat Mo ja auch gesagt, als wir mal ganz kurz hier off Mikro darüber geredet haben. Das ist ziemlich cool. Was mich am Ende sehr gestört hat, ist die Auflösung der Serie beziehungsweise das Ende, weil gerade Seamus, den habe ich ja vorhin erwähnt, der bekommt ein Off-Camera-Ende, von dem ich wirklich dachte, so, das ist so nicht euer Ernst. Ihr baut das bis dorthin auf und auf einmal so zack, okay, jetzt ist irgendwas passiert. Ah, okay, da sind die Personen und mit denen ist das passiert. Aber wo ist er denn jetzt? Das wird halt einfach nicht gezeigt, dann ist die Serie vorbei.
Okay.
Es geht nicht nur um ihn. Er ist ja nur einer der Charaktere. Das heißt, die anderen bekommen schon ihre Conclusio. Aber ich fand halt ihn als Charakter so spannend und cool und fand das extrem strange, dass sie das so gelöst haben. Also als wenn irgendwas rausgeschnitten wäre. Also ich dachte dann immer so, hatte ich jetzt irgendwie 5 Minuten Sekundenschlaf oder also weiß ich nicht, das
5 Minuten Sekundenschlaf. Ja.
War irgendwie
ist verwirrend. Das ist jetzt 5 Minuten lang jeweils immer eine Sekunde oder
also, ja, also, genau, immer wieder. Dadurch bin ich überhaupt gar nicht mehr reingekommen.
Das ist ja geil. Aber ich kenne das. Ich habe auch öfters. Also, das kommt im Alter auch. Das schlummert man halt mal weg.
Ja. Aber insgesamt fand ich das eine nette Serie. Also, wer irgendwie so auf diese Cold Case, True Crime, Podcaster-Sache irgendwie abfährt, der bekommt hier eine sehr solide Serie. Wer dann auch noch auf dieses ländliche, idyllische, irische Flair steht, der kann hier auf jeden Fall zugreifen.
Also, das Irische, das sagt mir zu. Alles andere war jetzt ein bisschen, müsste mich da mal über einen Trailer rantasten. Ich glaube, das ist, Das war auch ein bisschen jetzt so, kommt da noch was, Steven? Hast du schon mal recherchiert? Weil es klingt ja so nach offenen Enden.
Recherchiert habe ich nicht. Ich guck mal hier auf meine tolle Übersicht. Da ist aber auf jeden Fall, also ich kann dir das nicht beantworten. Es ist erstmal prinzipiell abgeschlossen. Von daher, man könnte natürlich einfach mit den Charakteren einen neuen Fall aufmachen. Das geht auf jeden Fall.
So Anthology-mäßig, ja. Na gut, aber das würde ja das Problem dann nicht lösen. Ne? Von daher. Ja.
Aber es gibt einen interessanten Trivia-Fakt, und zwar ist das die erste fiktionale Serienproduktion von Michelle und Barack Obamas Firma Higher Ground Productions.
Mhm. Higher Ground? Das sagt doch Obi-Wan. Aber egal.
Ja.
Gut.
Lustig.
Beschaulich.
Wird's bei mir jetzt
auf keinen Fall. Denn Leute, es gibt ja jedes Jahr diesen, das ist der Horrorfilm, das ist der böseste Film des Jahres. Und ist er, Leute, ist er wirklich. Ich glaube, das war sogar auch in einem Zweier-Podcast mit dir, da habe ich mal über den Film Terrified von Damien Rugner gesprochen. Der ist ein argentinischer Filmemacher und der hat so einen Psycho-Horror-Film gemacht. Relativ kleines Budget. Und ich sagte damals schon, das sind so Bilder, die brennen sich ein. Da sitzt einfach nur ein toter Junge, also die Leiche eines Jungen sitzt am Essenstisch. Und der Polizist kommt rein, guckt sich das an. Und du denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, gleich passiert irgendwas. Und dann siehst du dann unterhalten die sich vorne und im Hintergrund siehst du so die jungen Leiche so, hat er sich jetzt bewegt und so. Du wirst wahnsinnig. Es ist einfach nur so ein gruseliges Bild. Und der schafft es, aus dieses Unaufgeregte, dieses eigentlich normal wirkende, der schafft da so Psychospielchen mit dir zu machen. Das ist ein ganz, ganz finsterer Film. Und When Evil Lurks, das war deswegen, seit ich den gesehen habe, Terrified damals, war da eben auch schon ganz weit oben auf meiner Most Wanted Watchlist. Und jetzt habe ich ihn endlich gesehen. Der ist auch das ist auch damals bei Terrified schon so gewesen. Ich glaube, der ist von 2017 und kam dann irgendwie erst vor 2 Jahren zu uns. Auch hier ist es When Evil Lurks, ist ein Film von 2023 und der findet halt keinen Verleih hier. Der kam jetzt irgendwie über Umwege dieses Jahr im Februar 2025 irgendwie ins Kino, wurde letztes Jahr nur auf dem Fantasy Filmfest gezeigt und so. Das ist echt wirklich sehr anstrengend, an die Filme zu kommen. When Evil Lurks gibt's mittlerweile ganz normal zu leihen und ich glaube auch bald im Heimkino auf Blu-ray und DVD. Anyway, wovon handelt denn jetzt Evil Lurks eigentlich? Und zwar geht's da um 2 Brüder, Petro und Jimmy. Die hören am Anfang Schüsse nah bei ihrem Haus und gehen dann nächsten Tag auf die Suche und finden beide auf dem, in dem weitläufigen, trostlosen Gelände, da wo sie halt wohnen, so eine halbierte Leiche. Da denkst du dir, sieht schon mal richtig schön schmantig aus. Das ist aber noch nicht alles. Die gehen dann in so ein naheliegendes Haus wo eine Familie wohnt und da ist ein Sohn der Mutter besessen und aufgedunsen. Und irgendwie sagt sie, der soll das Böse in sich gebären oder beziehungsweise es ist in ihm drin oder ist kurz davor, das Böse zu gebären. Und du denkst dir so, was ist denn hier los? Der Film hat keine Exposition dazu. Dir wird dann halt relativ schnell bewusst, das ist so eine arme ländliche Gegend, dieser Aberglaube da und sowas, das ist halt wahrscheinlich dann diese Regeln. Das wird so als was ganz völlig Normales erklärt. Und ich sage dir, Steven, dieser Typ, das ist die ekligste Prop, die ich seit langem gesehen habe. Das ist wie der Typ am Anfang von 7, der sich fett totgefressen hat, dem der Magen geplatzt ist, aber den siehst du ja nur im Unscharfen. Und hier liegt der schön in der Sonne auf einer Liege und wird dann von den beiden Brüdern und dem Landbesitzer, versuchen sie diesen fetten, aufgedunsenen, eingeschissenen, ekligen, zerplatzten, eitrigen Menschen da aus der Wohnung raus und der fällt immer wieder runter. Und das hat schon eigentlich was von Slapstick, wenn es nicht so eklig wäre. Oh, ich habe mich geschüttelt die ganze Zeit. Und die wollen den halt einfach irgendwo hinschmeißen und in irgendeiner Ecke an der Straße verrotten lassen. Kommt aber nicht so weit, weil die fast einen Unfall bauen und irgendwie dieser 400-Kilo-Mann plötzlich abhanden kommt. Das ist alles nicht so clever gemacht, aber es ist egal. Und dann gibt es eine Kette von Ereignissen, die passiert. Dann du lernst, auch das wird dir halt im Film nicht erklärt, was ist denn das eigentlich für eine Besessenheit? Und das ist so geil an dem Film. Du hast eigentlich, ist das so wie so ein besessenen Film oder sowas, irgendwas, wo du einen Teufel austreiben musst oder einen Exorzismus. Das hast du ja alles schon tausendmal gesehen. Und es hat immer die gleichen Mechanismen. Hier ist es aber nicht so. Hier wirkt das eher fast wie so ein Ableger von einem Zombie-Film. Weil die Besessenen einfach ganz merkwürdig agieren. Fast schon wirklich wie eben so Zombies eben, wie man sich die vorstellt. Aber die können halt auch reden. Und eigentlich müssten die tot sein, stehen aber vor dir und die sind komplett heile. Also es ist halt auch wirklich merkwürdig, wie das dann, und dann tritt das so eine Kette an Ereignissen los. Der eine Bruder, unser Protagonist, der Petro, der geht dann in das Haus seiner Ex-Frau, was auch nicht näher erklärt wird, warum das so passiert ist. Und wir kriegen dann mit, der zieht sich dann halt mitten im Wohnzimmer nackt aus und der neue Mann, der findet das nicht so geil, das ist halt so typisch. Ja? Und du denkst so, das ist nicht die hellste Kerze auf der Torte, so, ne? Aber wir kriegen dann mit, dass sich auch dieser Besessenheit über Kleidung transportiert. Dann schnuppert der Hund dran. Und dann sitzt der Hund neben einem kleinen Kind und denkst du so, was geht denn jetzt ab? Und ich sag's mal so, der Film macht davor keinen Halt. Also hier gibt's, hier ist Gewalt gegen Kinder. Es wäre dahingehend schon doch vielleicht eine Watch-Empfehlung für Mo, weil das wird hier sehr bedient. Aber auch alles, was du da siehst, also das sind so, das ist, meine ich halt, er schafft halt so Bilder zu kreieren, die bleiben halt einfach im Kopf, weil die so beiläufig schrecklich sind. Und so eklig, aber nicht so, weißt du, die werden nicht so überinszeniert, so ins Gesicht so. Und du hast dann, da wird da einfach nur ein Kind von einem Hund angegriffen. Und du denkst dir, das sieht so, das will ich nicht sehen. Aber irgendwie ist es ja faszinierend, dass mir das gezeigt wird. Oder dann wird erstmal später schön Popcorn aus einem Kinderschädel gefressen. Also nicht Popcorn, aber halt so. Der wird halt so langsam. Und das ist so, das Auto fährt einfach nur an der Figur vorbei und die bedient sich da so aus dem Kinderkopf. Ich denke mir so, was ist denn da? Wer kommt denn auf solche Bilder? Und es gibt halt, wenn ihr nach When Evil Lurks sucht, dann werdet ihr wahrscheinlich einen Trailer oder ein Bild sehen, wie eine Frau eine Axt vorm Kopf fällt. Das ist eine Szene relativ weit am Anfang. Das kommt so unverhofft, einfach so aus der Kalten, wie sich da plötzlich wird erstmal eine Axt inhaliert. Und das ist so schrecklich, weil das wird nicht, da gibt's kein Bam, 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 sondern es ist einfach so zack. Und irgendwann geht halt nicht weiter. Und ich tease hier wirklich nur an der Oberfläche. Es ist, was ihr merkt schon, es ist ein fantastischer Film. Es ist ein fantastischer Film. Also du musst halt eine Affinität dafür haben, ne, was ich hier gerade erzähle, weil der Film ist sehr gut darin, das Böse darzustellen. Und beeindruckend ist das halt auch, weil der nicht nur ein krasses Tempo in der Inszenierung an den Tag legt und auch so kreativ ist dabei, sondern weil der mit diesen klassischen Themen des Horrorkinos überhaupt, der bricht die so. Und du hast so ungewöhnliche Twists, deswegen ist der Film halt auch völlig, der überrascht dich, hat mich zumindest ständig wieder neu überrascht. Da kommt plötzlich da die Tante mit ihrem, die diese ganzen Regeln kennt und das weiß das alles und ist deswegen da hingezogen und sowas. Und das führt dich nur wieder auf eine falsche Fährte. Und auch die abgründige Konsequenz, mit der Damien Rückner hier zur Sache geht, das hat mich einfach so verblüfft. Denn in Sachen Boshaftigkeit und auch in Explizitheit der Todesarten, ne, hast du ja jetzt schon rausgehört, da macht Wenn Evil Lurks überhaupt keine Gefangenen. Ist für Gorehounds also auf jeden Fall, muss man ja auch mal sagen, da steckt ja auch sehr, sehr viel Liebe in diesen Practical-Make-Up-Effekten. Und das, wo du halt bei Terrifier dazu gebracht wirst, darüber zu lachen, ist halt hier wirklich, es war beängstigend. Ich fand das wirklich einen echt gruseligen, schlimmen Film. Und immer weiter zieht sich dann so die Schlinge drum, um den Protagonisten so drumrum. Und das gebe ich, also die Kritik lasse ich zu, der ist halt mega nervig. Der ist halt wirklich dumm. Aber ganz im Ernst, die sind halt auch alle dumm. Die sind schlichte Menschen. Die müssen gucken, dass sie irgendwie nicht verhungern dort, weißt du? Und das würde halt gar keinen Sinn machen, wenn der logisch agiert. Die schreien sich halt an. Und das ist so ein bisschen, wie du das manchmal sagst, bei diesen Overacting aus dem japanischen Kino. Das passiert hier eben auch. Doch das irgendwie, der Film legt den Finger einfach dahin, wo es am meisten schmerzt. Und deswegen, das habe ich schon angedeutet, das Böse liebt Kinder. Und Kinder lieben das Böse. Das sieht man vor allem auch am Ende des Films. Es wird auch nicht jedem gefallen. Aber trotzdem, es ist kein perfekter Film so, ne? Handwerklich gemacht. Aber ich habe schon lange nicht mehr so einen kreativen Horrorfilm gesehen, der so creepy gleichzeitig ist und der es schafft, halt wirklich böse zu sein. Das ist ein richtig nihilistischer Albtraum. Geil. Hat wirklich Spaß gemacht. Also wer im Entferntesten damit was anfangen kann und auch mal hier und da mal eine Eiterblase platzen sehen kann und ein Gehirn aus dem Schädel triefen sehen kann, der kann sich den wirklich mal angucken. Das lohnt sich. Den werdet ihr noch lange im Kopf behalten.
Ich überlege die ganze Zeit, was ich aus diesem Review mache. Es ist so schwierig, weil auf der einen Seite hast du schon so richtig das Interesse geweckt, weil das klingt halt auch schon nach einem guten Film. Vor allem, ich habe halt nebenbei mal geschaut, es wird ja auch auf dem Poster damit geworben, 96% bei Rotten Tomatoes, bei 117 Reviews von den Kritikern. Das ist schon nicht ganz schlecht. Wir haben zwar schon das ein oder andere Mal drüber geredet, dass Rotten Tomatoes auch mit seinem Bewertungssystem durchaus kritisierbar ist, aber das zeigt ja trotzdem die krasse Zustimmung dazu, dass das hier ein guter bis sehr guter Film zu sein scheint. Und das dann wieder kombiniert mit dem, was ich gerade gehört habe, das ist irgendwie sowas, wo ich eigentlich, wo die Finger schon kribbeln. Also, aber
ist
gleichzeitig habe ich
auch, ist eine Mutprobe.
Genau, und gleichzeitig habe ich auch richtig Angst davor. Ich habe richtig Angst davor, den anzumachen, weil ich dann auch Angst habe, dass das dann vielleicht das ein oder andere Bild dann doch zu lange hängen bleibt.
Naja, es gibt ja so Terrorfilme. Die mag ich ja auch nicht. Sowas wie Serbian-Film oder ich selbst mit Funny Games habe ich ein Problem. Diese sadistische Scheiße so, ne? Der Film umgeht das einfach dadurch, dass er halt genug übernatürliche Elemente hat, finde ich. Und dadurch finde ich die Gewalt auch irgendwie, das kann ich dann verschmerzen. Wenn es einfach nur um Menschen geht, die Menschen hassen, habe ich da immer auch, das ist immer so ein bisschen fies. In dem Moment, wo es ein Zombie ein Kind den Kopf abreißt, denke ich mir halt so, weißt du, das
machen Zombies halt.
Ja, also, das passiert in The Walking Dead.
Was willst du denn da schön reden?
Passiert in The Walking Dead auch, aber es wird halt anders dort dargestellt. Das ist nicht ganz so trist. Es ist hier wirklich die Stimmung, ist das Gruselige. Deswegen, ich glaube, du könntest den durchaus ab. Ich kann aber nicht dafür versprechen, dass ich die Bilder nicht, einbrenne.
Ja.
Naja.
Aber das ist auf jeden Fall ein richtig guter Film, wenn meine Frau irgendwie wieder so eine Anflüge hat und dann einfach sagt, wollen wir irgendwas Krankes, total Abgefucktes gucken? Dann sage ich, jo, ich hab da was.
Ja, der kommt auf die Sicklist, auf jeden Fall. Da kommt der drauf. Sieben, pass auf, wir haben ja heute keinen Film, den wir gemeinsam besprechen können. Da habe ich mir gedacht, ich mach hier ein paar kleine Minispielchen mit rein. Hast du Bock?
Immer. Für Spielchen bin ich immer zu haben.
Ja, perfekt. Da gebe ich nämlich nochmal einen kleinen Tease, weil in der nächsten Besprechung von dir wird es ja unter anderem um Nicole Kidman gehen. Und da habe ich mir gedacht, ich mache hier kleine themenbezogene Blind Rankings. Weißt du, was das ist?
Du wirst jetzt blind irgendwas ranken.
Nee, du wirst blind irgendwas ranken. Ich sag dir Beispiel jetzt, ne?
Das ist auch geil. Ich hab eine Definition gemacht mit den beiden Worten, die das zusammengesetzte Wort ergeben.
Ja,
ne? Das erinnert mich an Rock'n'Roller, wo er sagt, eine Definition wird nicht mit dem eigenen Wort definiert.
Nee, genau. Da war Gary Ritchie noch cool. Und zwar, zum Beispiel, du sagst jetzt, du musst jetzt blind die fünf besten Disney-Filme ranken. Und dann gebe ich dir, aber du weißt nicht, was ich dir gebe. Also das heißt, ich gebe dir dann den König der Löwen und dann musst du den auf irgendeinen Platz setzen. Platz 3. Dann sage ich dir Ratatouille. Dann sagst du, Platz 2. Und weißt du, du musst das halt überlegen.
Und am Ende sagst du mir die Kategorie.
Ich sag dir das schon am Anfang. Also wir probieren das jetzt einfach mal. Und zwar Top 5 Filme mit Nicole Kidman. Und ich sage dir jetzt nach und nach einen Film und du musst jetzt sagen, welchen Platz der dann belegen würde. Verstehst du, was ich meine?
Ja, okay. Ich bin gespannt, weil ich habe gerade überlegt, wenn ich das jetzt selbst ranken müsste, würde es mir schon schwerfallen, weil ich glaube, ich gar nicht so viele mit ihr gesehen habe.
Ja, pass auf. Also, The Others.
2.
Ja, das schreibe ich jetzt davor. Killing of a Sacred Deer.
Habe ich nicht gesehen, ist aber ein Lanthimos-Film, deshalb 5.
Stimmt, ja, du mochtest den. Okay. Aquaman. Oh.
4.
Okay. Eyes Wide Shut.
1.
Okay. Dann es bleibt für Platz 3 jetzt nur noch Batman Forever.
Oh, finde ich okay.
Finde ich auch gut. Ich präsentiere Stevens Liste der besten Nicole Kidman Filme. Platz 5 Killing of a Sacred Deer, Platz 4 Aquaman, Platz 3 Batman Forever, Platz 2 The Others, Platz 1 Eyes Wide Shut. Nicht schlecht.
Also,
finde ich doch, gut. Finde ich legitim. Also das mit Yorgos Lanthimos ist diskutierbar, aber alles andere, ja. Batman Forever gehört natürlich auf die 1, wissen wir alle. Ja gut,
das hat gut. Ja. War auf jeden Fall die perfekte Überleitung für meine jetzige Besprechung. Und zwar 9 Perfect Strangers. Die Serie gibt's schon seit 4 Jahren und irgendwie ist sie damals absolut komplett an mir vorbeigegangen. Also die wird mir jetzt andauernd irgendwie angezeigt, wenn ich meinen Fernseher anschmeiße, hier mein Sticky Wiki von Amazon. Und dann dachte ich, das ist eine neue Serie. Aber musste ja dann herausfinden, dass es jetzt schon die 2. Staffel ist, die dort gerade läuft. Die wird wöchentlich veröffentlicht. Und wie gesagt, 21 gab es schon die 1. Staffel. Und Ich finde schon allein den Titel zusammen mit dem Poster hat mich schon angesprochen. Nicole Kidman ist eine gute Schauspielerin. Und wenn man dann halt noch sieht, wer noch in dieser Serie mitspielt, das ist der Wahnsinn. Also Melissa McCarthy, so gut wie selten, richtig gut. Michael Shannon, Luke Evans, Regina Hall, Bobby Cannavale. Und noch ein paar andere, die ich zumindest vom Sehen, also Samara Weaving spielt auch noch mit. Also sehr, sehr gute schauspielerische Leistung, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und auch thematisch ist es halt einfach so, dass als Dreh- und Angelpunkt der Serie Nicole Kidman halt perfekt in die Rolle der Marsha Dmitrichenko, schwierig auszusprechen, die passt da einfach super rein. Die spielt eine. Und jetzt die Frage an dich. Gibt es eine weibliche Form von Guru?
Eine Guri.
Eine Guri? Die Guru? Oder wie sagt man das? Eine
Gurinnen.
Ja. Ich habe lange überlegt und ich habe keine Lösung gefunden. Ja, also, außer man sagt einfach nicht der Guru, sondern die Guru.
Das Wort Guru. Also, ich habe kurz gegoogelt. Das Wort Guru hat keine weibliche Form. Ein weiblicher Guru wird oft als Mataji, verehrte Mutter, bezeichnet.
Mataji, okay.
Wir nennen sie jetzt einfach mal Guri.
Guri finde ich gut. Genau, sie ist die Leiterin eines abgelegenen Wellness-Resorts mit dem Namen Tranquillum. Und das ist ein sehr teures Resort und zeitgleich wählt sie auch noch die Leute aus. Also die bewerben sich und sie schaut halt, wie sie die Gruppe zusammenstellt. Und das sind halt die besagten 9 Strangers, also diese 9 fremden Personen. Wobei die sich nicht alle gegenseitig fremd sind, weil wir haben zum Beispiel eine Familie. Das sind die Marconis, da ist Michael Shannon der Vater und der ist mit seiner Frau und seiner Tochter da. Dann haben wir Melissa McCarthy, die spielt so eine erfolgreiche Autorin, die aber irgendwie auch nicht mehr so richtig anknüpfen kann an ihre Erfolge. Luke Evans spielt Lars, bei dem man lange nicht weiß, wer er eigentlich ist und warum er da ist. Das ist ganz cool, dass sie da so ein bisschen so ein kleines Mysterium draus machen. Dann haben wir die Rolle von Regina Hall, die so ein bisschen so eine psychisch sehr labile Frau spielt, die halt auch ihr Päckchen mit ihrem Mann zu tragen hat, der sie betrogen hat. Und dann haben wir noch ein Pärchen, gespielt von Samara Weaving, und ich weiß gar nicht, wie der andere Typ heißt, aber das ist auch mit Abstand der schwächste Part des Casts, die beiden. Und dann absolut großartig Bobby Cannavale als abgehalfterter Football-Profi. Und man merkt schon, jeder hat halt dort irgendwie sein Päckchen zu tragen. Also die Marconis, die haben einen tragischen Verlust von einem Sohn, der gestorben ist. Da haben natürlich alle drei dran zu knabbern. Und die gehen in dieses Wellness-Resort, weil sie sich dort Hilfe erhoffen. Und die Marsha, die macht das halt auf sehr unkonventionelle Methode, und zwar ohne dass die Teilnehmer das wissen, werden die unter Drogen gesetzt. Und das finden die dann irgendwann natürlich raus, und das finden die dann nicht so geil, und dann erklärt sie sich, und dann lassen sie sich aber doch drauf ein, weil man muss, und das habe ich ja vorhin schon angedeutet, wirklich sagen, Nicole Kidman als diese Guri ist wirklich großartig. Also ich würde, wenn ich in der Situation der anderen wäre, also in dieser verzweifelten Situation, wo ich irgendwie einfach Hilfe brauche, ich weiß nicht, ob ich ihr da auch erliegen würde, weil sie hat wirklich einen krassen Charme, und man vertraut ihr halt irgendwie, dass sie dort was macht, was einem wirklich helfen kann. Aber gleichzeitig sieht man dann halt auch off-camera, wie sie sich halt verhält, und dass sie selbst halt auch Dämonen hat, die sie halt immer verfolgen, und dass sie halt auch ein vielschichtiger Charakter ist. Sie ist also nicht einfach nur irgendeine Verrückte, die da irgendwas mit denen macht und am Ende sind alle tot. Also so ist es halt nicht. Und das finde ich halt super, weil du von Anfang an nicht so richtig weißt, wo die Serie jetzt halt hinläuft und ob sie den Leuten halt wirklich helfen kann oder nicht, ob sie einen Plan hat, der funktioniert oder nicht. Und das fand ich halt super. Also mir hat das total viel Spaß gemacht, den anderen dabei zuzugucken, wie sie sich halt immer mehr Marsha in die Hand geben, wie sie sich halt einfach immer offener und immer verletzlicher zeigen. Das war total toll. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war das Ende tatsächlich. Weil eigentlich war das als Miniserie angelegt, und man hat erst später sich dazu entschieden, noch eine zweite Staffel zu machen, was halt nicht notwendig ist, weil die eigentlich abgeschlossen ist, so als runde Serie, was gut ist. Aber wie gesagt, ich finde halt das Ende zu, ja, nee, kann ich nicht sagen, das weil wenn man es dann schaut, dann kann man sich irgendwie schon ein bisschen erahnen, worauf es hinauslaufen könnte. Es gibt was mir an dem Ende nicht gefällt, das hätte man irgendwie anders lösen können. Aber nichtsdestotrotz ist das schauspielerisch geil. Es wirft auch ein paar Fragen auf, weil seit ein paar Jahren ist ja auch tatsächlich dieses Microdosing beziehungsweise halt Halluzinogene zu nehmen für psychische Erkrankungen ja was auch wieder erforscht wird und was tatsächlich auch erfolgversprechend ist bei bestimmten Erkrankungen. Also LSD oder Psilocybin, Ecstasy. Also das halt in einem klinischen Rahmen unter Aufsicht von Ärzten hat in Studien auf jeden Fall schon gezeigt, dass das Erfolg haben kann. Gab ja auch vor ein paar Jahren mal diese Netflix-Doku, die das ja auch erforscht hat. Hatte ich ja damals auch geguckt und auch hier in irgendeiner Folge mal reviewed. Also von daher auch eine interessante Thematik. Und von daher gibt's insgesamt definitiv eine Empfehlung. Also ich fand die super.
Ich muss jetzt aber nochmal fragen, die zweite Staffel ist jetzt auch durch oder die kommt jetzt wöchentlich?
Die kommt jetzt gerade wöchentlich.
Ah, okay, ich habe das jetzt gerade nicht verstanden. Das heißt, das Ende der ersten Staffel ist doof, aber die haben noch die Chance, das jetzt mit der zweiten Staffel so ein bisschen zu reparieren.
Schwierig.
Okay, weil ich kann mir gerade überhaupt nichts drunter vorstellen, wie das jetzt. Also als Review von Staffel 2 ist das jetzt natürlich schwierig so. Das ist so, als würdest du über Silo Staffel 2 reden und ohne über die erste reden zu können. Ich verstehe das schon, aber
ich habe nur die erste Staffel jetzt.
Genau, das habe ich jetzt genau, verstanden. Okay. Aber die zweite Staffel läuft jetzt und die guckst du auch schon oder machst du dann nochmal, hängst dann nochmal irgendwann dran?
Die hänge ich dann nochmal dran. Ich habe zwar kein Problem mit wöchentlicher Veröffentlichung, das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ja. Aber wir haben jetzt erstmal eine andere Serie angefangen und wir werden auf jeden Fall die zweite Staffel gucken, weil ich halt schon gespannt bin, wie sie dann da weitermachen. Aber sagen wir es mal so, dass diese 9 Fremden, um die es in der ersten Staffel geht, alles, was mit denen zu tun hat, ist nach der ersten Staffel eigentlich abgeschlossen.
Na, so ein bisschen auch wie so White Lotus. Du hast irgendwie ein verbindendes Element, aber an sich sind es immer wieder neue Hauptfiguren. Immer eine neue Gruppe an Personen, die irgendwo zusammengeworfen werden.
Genau.
Na, so habe ich das auch verstanden. Deswegen wäre jetzt halt meine Frage, das klingt super interessant, aber du sagst mir im Prinzip, Staffel 1 endet unbefriedigend und ich denke mir jetzt halt so, lohnt es sich jetzt trotzdem das zu gucken? Nicht das.
Ja, also das auf jeden Fall, das finde ich schon, weil das Ende, das ist ja jetzt nicht irgendwie wie das Ende von Lost oder so, wo du sagst, so, das ist alles auf nichts herausgelaufen. Das ist halt einfach, man hat sich für eine bestimmte Stimmung des Endes halt entschieden und hat das dann halt so gemacht. Das macht ja aber nicht den Rest irgendwie komplett kaputt, weil die Serie an sich halt einfach gut ist.
Okay, und du weißt auch noch gar nicht, wie es jetzt in Staffel 2 dann weitergeht. Das heißt, da.
Ich kann es von dem Thumbnail, von dem Poster, kann ich das erahnen.
Aha. Okay.
Weil dort sieht man ja, welche Charaktere dort mitmachen.
Alles klar, ich verstehe. Ich will dich auch nicht weiter zu spoilern nötigen. Alles klar.
Das ist super schwer irgendwie. Ja.
Ja, ich weiß schon.
Ohne da ins Wespen nicht zu stechen.
Ja. Pass auf. Es ist auf jeden Fall vermerkt. Ich würde trotzdem tatsächlich darauf warten, was du zu Staffel 2 sagst. Weil würde mich auch mal interessieren, ob das dann abgeschlossen ist. So ist es erstmal vorsichtig auf der Watchlist irgendwo vermerkt. Und wenn du sagst, Staffel 2, nachdem ich Staffel 2 gesehen habe, macht Staffel 1 wieder noch rückblickend sogar noch mehr Sinn oder noch mehr Spaß, dann wäre das so etwas, das würde sich dann weiter nach oben katapultieren. Weil ich habe halt Angst, dass das jetzt ganz geil ist und du guckst das dann und sagst mir dann auch, Staffel 2 war doof. Deswegen, also sag mir dann Bescheid.
Es kommt sehr stark darauf an, wie die das mit Marsha sozusagen weiterführen. Also ich bin gespannt. Aber nochmal, Nicole Kidman ist wirklich großartig in der Rolle. Auch wenn der russische Akzent ein bisschen strange ist, aber.
Ja, das ist ja immer komisch. Die Frage ist dann, wie es im O-Ton ist, aber. Egal. Ich mache einfach mal mit einem Film weiter, den du niemals gucken wirst. Ich kann mir jetzt Mühe geben. Ich habe ja jetzt schon zwei Sachen gepitcht, wo du sagst, oh, da bin ich vorsichtig interessiert dran. Deswegen wissen wir beide, worauf das hinausläuft. Das ist nämlich ein dänisches Historien-Epos. Das einzige Verkaufsargument ist vielleicht, dass es.
Und ich bin raus.
Mads Mikkelsen in der Hauptrolle hat und der ist natürlich brillant wie immer. Es ist wirklich, du guckst dir den an. Denkst, das ist einer der besten Charakterdarsteller, den wir gerade haben. Das ist wirklich der hat eine Aura, dieser Mensch. Das ist halt eine Rolle, die ihm auf dem Leib geschrieben ist. Und ich liebe das so an ihm. Ich liebe das, dass der im Prinzip ein internationaler Werbestar ist mittlerweile. Der hat so einen Schmiss, so eine Klasse. Der ist, hat er sogar einen Oscar mitbekommen hat er nicht, glaube ich, oder? Der war nur nominiert für Der Rausch. Was ja auch trotzdem ist für das dänische Kino, so geil halt einfach. Der war in Marvel-Filmen, der war in Star Wars. Der Typ ist einfach, den musst du dir mal überlegen. Der hat im Prinzip, ist das der dänische Christoph Waltz. Bloß, dass der jetzt immer noch eine Karriere hat. Christoph Waltz ist ja leider nicht mehr so richtig. Und deswegen alleine schon kurz meine Hochachtung für Mads Mikkelsen dann mal zum Ausdruck zu bringen. Denn in Bastarden, so ist der dänische Originaltitel. Kingsland ist so einfach so vergessenswert. Sorry, Leute, was ihr euch dabei wieder gedacht habt. brilliert er einfach. Und er ist das Verkaufsargument. Das ist, ein Historienfilm aus Dänemark. Und genau darauf wollte ich hinaus, dass er das dänische Kino halt auch so fördert und in dänischen Produktionen ständig mitspielt. Auch der hier war wieder, ich glaube, der war eingereicht für den internationalen Oscar oder nicht. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auch halt Der Rausch, so die ganzen Filme mit Thomas Winterberg, die er halt macht, ne? Oder mit Anders Thomas Jensen, so Helden der Wahrscheinlichkeit, so dass er immer wieder zurückgeht in sein Country und da einfach das fördert. Das finde ich einfach so sacksympathisch an dem Typen. Und dadurch ja eben auch hilft, dass diese Filme überhaupt international wahrscheinlich veröffentlicht werden. Sonst wäre es wahrscheinlich einfach eine dänische Produktion geblieben. Deswegen, ich bin fertig mit meine Lobeshymnen an Mads Mikkelsen. Aber da kannst du dich anschließen, oder? Der Typ ist schon geil.
Ja, also da kann ich natürlich absolut überhaupt gar nichts gegen sagen. Mads Mikkelsen ist bester dänischer Schauspieler. Ist halt einfach so. Und der hat ja auch schon so viele geile Sachen gemacht. Du hast es ja erwähnt, ne? Also ob er jetzt nun als Bösewicht bei Bond oder in den Marvel-Filmen, Der Rausch.
Ja, Mann.
Finde ich ja auch super. Und Die Jagd, also
Auch Winterberg, glaube ich,
absolut großartig. Und Es ist halt einfach nicht mein Genre. Das ist halt einfach das Problem.
Genau, und jetzt fängt das Negative der Review für dich an. Das spielt nämlich im 18. Jahrhundert. Und das ist wirklich eine Story. Ich habe wirklich mit mir gekämpft. Ich wollte diesen Film gucken. Und ich habe mir immer wieder die Synopsis durchgelesen. Ich dachte mir so, nee, was ist das für eine Scheiße? Das interessiert mich überhaupt nicht. Und es geht halt wirklich um die Urbarmachung der dänischen Heide. Das ist das Thema. Ich liebe Dänemark. Ich bin bald wieder dort im Urlaub. Die dänische Heide, das kannst du sehr schön in Szene setzen. Aber, also, sorry, warum soll ich mir jetzt angucken, dass da irgendein Typ Kartoffeln anbaut? So, also, ja, auch wenn es Mads Mikkelsen ist. Aber es ist tatsächlich, dieser Film ist There Will Be Blood mit Kartoffeln in Dänemark. Also, das ist ein absoluter Überlebenskampf. Und wie gesagt, derjenige, der das Obermachen möchte, ist eben Mads Mikkelsen als Ludwig von Kahlen. Der ist trotz niederer Herkunft und dass er ein Bastard ist, in den Schlesischen Kriegen damals zum Hauptmann aufgestiegen und ist halt super ehrgeizig. Und nun hofft er, das Recht zu erhalten, da eine Siedlerkolonie in die Heide zu führen und die Kolonie dort zu gründen und der erste Mensch da zu sein, der gottlose Heide halt obermachen kann. Ich weiß, es wird nicht besser, aber es ist tatsächlich die Handlung. Und dann heuert der dort halt Arbeitskräfte an und legt sich dann halt mit einem, so einem Grafen von Schinkel, hat er mal betont, an. Ist so ein böser Graf, du kennst das, ne? So, was macht der da, so ein Lehnsherr, komm, willst du, lass dich unterjochen, dann können wir zusammenarbeiten. Und Mads Mikkelsen ist natürlich zu stolz und dann wird gefoltert, dann werden Leute gefangen genommen. Der Film ist auch deftig, ne? Also hier werden Menschen mit kochendem Wasser übergossen, um gefoltert zu werden. Das war, es ist nicht When Evil Lurks, aber das war auch anders wild realistisch, wenn man sich mal überlegt, dass das alles noch gar nicht so lange her ist. Und ja, was soll ich dir sagen? Der hat einen Flair. Dieser Film sieht wundervoll aus. Der ist episch, das glaubt man nicht bei dem Thema. Und am Ende ist es ein absoluter Überlebenskampf. Der Typ kämpft darum, dass endlich eine beschissene Kartoffel sprießt. Und das ist so episch. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist wirklich, also es ist einfach ein wahnsinnig geiler, epischer Historienfilm. Und der ist so anders, nicht Hollywood. Da geht's dann um Witterungsbedingungen und natürlich gibt's da eine Liebschaft und dann gibt's da die böse Intrigation. Das ist gar kein Wort, was es wirklich gibt. Aber ist ja egal. Da wird intrigiert und du klebst und dann wird der natürlich auch irgendwann verliebt auch er sich und dann ist harte Schale, weicher Kern, so, ne. Der versucht dann so die Gegend so urbar zu machen, wird auch das Herz von Ludwig van Kahlen irgendwann urbar gemacht und dann entwickelt er Vatergefühle für eine kleine, heimatlose und egal. Das ist jetzt alles so, das sind so die Trademarks. Alles andere ist wirklich, es ist herausragend gespielt, toll fotografiert. Und dieser Film ist jetzt auf Prime. Lasst euch nicht von King's Land abschrecken. Lasst euch bitte auch nicht davon abschrecken, dass diese Review, genauso wie die Synopsis des Films, einfach absolut belanglos und langweilig erscheint. Es geht am Ende, es ist ein Überlebenskampffilm. Der versucht das mit Stolz zu beweisen und ist kurz vorm Hungertod, die haben keine Ressourcen, die Tiere können dort nicht überleben und sowas. Und das dann durchzuziehen und erstmal komplett allein dazustehen und nur Feinde um sich herum zu haben und die nach und nach zu erschließen, auch die Gesetzlosen, die dann plötzlich für den arbeiten und dann begeht er quasi Verbrechen, um da irgendwie irgendwann zu einer Staatsfigur aufzusteigen, das macht so einen Spaß. Es ist wirklich ein Film, der mich berührt hat, der ist zu keiner Sekunde langweilig. Ja klar, fragst du dich irgendwann, ist diese Geschichte denn so eine epische Inszenierung und Erzählung wert? Darüber kann man sich streiten. Und für wen das nichts ist, so wie dich, du wirst das wird dir einfach nicht gefallen, wirst das wahrscheinlich bocklangweilig finden. Trotzdem, für mich ist das ein Film in der Reihe von großen Historien, eben kannst du den mit einreihen. Und gerade das als dänischer Film mit einem kleinen Budget, muss ich sagen, gönnt euch den. Wenn das irgendwas für euch ist, der Nikolai Arcel, der den Film geschrieben und inszeniert hat, der hat halt vorher, muss man halt sagen, Der dunkle Turm gemacht, ne, diese Stephen King-Verfilmung da, die halt enorm gescheitert ist. Aber muss man überlegen, trotzdem ein dänischer Regisseur, der so weit gekommen ist, der hat ja vorher auch diese Erbarmen, Erlösung und Verblendung geschrieben, also die Millennium-Trilogie, der hat das Drehbuch zu Melancholia geschrieben. Also das ist jetzt kein Unbekannter. Und deswegen es ist schon ein versiert gemachter Film. Also, ja, höre hier mit auf. Ich glaube, ich hab dein Herz nicht ober gemacht, stimmt's?
Nee, nicht komplett, aber wo ich muss schon sagen, ich habe so nebenbei hier den Trailer laufen gehabt auf IMDb und muss schon sagen, sieht schon verdammt gut aus.
Ja.
Und Mads Mikkelsen passt halt auch mit seiner ledrigen Faltenfresse einfach komplett in diese Rolle, ne?
Also ja, der muss bloß einmal in den Sonnenuntergang gucken, dann denkst du so, Mann, ey, ich drück dir so die Daumen.
Ja, aber ja, da ist halt einfach das Ding, ich kann mir sogar vorstellen, dass ich den vielleicht gar nicht so schlecht finde, wie vielleicht den ein oder anderen Historienschinken. Aber da ist halt wieder das Problem, die Auswahl ist halt einfach zu groß und es gibt halt andere Sachen, die mich da einfach mehr anmachen. Und alleine jetzt für diesen Podcast haben wir den Film ja sozusagen schon abgearbeitet und von daher.
Genau. Ich wollte es nur erwähnen, weil er jetzt auf Prime
ist. Das da nicht hin.
Ne? Deswegen gibt es jetzt für jemanden, der den schon immer irgendwie auf der Liste gehabt hat, jetzt kein Argument mehr dagegen. Mhm. Steven!
Also weißt du, wer nicht mehr in seiner Prime ist? Jackie Chan. Er ist ganz schön alt geworden.
Das ist wahr. Und jetzt hast du ja auch schon quasi verraten, was es geht. Und hättest du Bock, deine Besprechung zu Karate Kid Legends mit einem Spiel einzuleiten?
Oh ja, Spiel.
Okay, es gibt wieder eine Top 5, ein Blind Ranking. Diesmal sind es Kampfsportfilme.
Oh, okay.
Alles klar, ich starte nämlich auch mit Karate Kid.
Oh, das ist natürlich... Das ist fies, weil ich nicht weiß, was noch kommt. Aber der muss auf jeden Fall auf der 2 oder auf der 1. Weil er auch, der ist so tief in meinem Herzen verwurzelt. Deswegen, ich sage 1.
Okay.
Ich sage 1.
Dann kommt jetzt als nächstes Bloodsport.
Der hat auch einen Platz in meinem Herzen, aber nur aus Retro-Gründen und nicht, weil er wirklich gut ist. Deshalb 4.
Okay, jetzt kommt als nächstes der großartige Street Fighter.
5. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, der hat bei mir halt gar nicht gezündet.
Ja, verstehe ich. Okay, es bleibt spannend. Jetzt kommt Jiu-Jitsu.
Oh, scheiße. Ja, gut, dann muss der natürlich auf die 3. Die anderen Plätze sind ja schon belegt, aber das ist, also...
Ne, der zweite.
Wir wissen jetzt schon,
du hast noch den zweiten.
Ja, aber die Qualität dieser Liste wird nicht an das Nicole Kidman Ranking ranreichen.
Okay, dann bleibt für Platz 2 nämlich nur noch Rocky 4, der Kampf des Jahrhunderts.
Ja, okay, das ist in Ordnung.
Ist der beste Rocky. Ist der beste Rocky.
Was bleibt über die 3?
Also, ich lese den Ranking kurz vor. Platz 5, der besten Kampfsportfilme aller Zeiten, Street Fighter. Platz 4, Bloodsport. Platz 3, Jiu-Jitsu mit Nicolas Cage. Platz 2, Rocky 4, Kampf des Jahrhunderts. Und Platz 1, zumindest Karate Kid.
Ja, dann ist zumindest Platz 1 gut besetzt.
Ich finde es gut, dass Jiu-Jitsu auf Platz 3 der besten Kampfsportfilme aller Zeiten.
Oh ey, da hast du doch drauf spekuliert, ey.
Oh ja, das macht Spaß. Okay.
Du kleiner Sack. Also, wir sind bei Karate Kid. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt der 6. Karate Kid-Film. Also es gab 3 mit Ralph Macchio, dann gab es 1 mit Hilary Swank, ja, wirklich. Dann das Remake mit dem kleinen Schmidt und Jackie Chan. Und jetzt haben wir hier den 6. Teil der Reihe, der irgendwie in der gleichen Welt spielt wie der Film davor, also das Remake und wie der erste Film.
Okay, pass auf, du fängst so an, wie ich mit einer Star Wars Review, wir machen das jetzt mal so. Pitche mir mal, warum sollte ich als jemand, der noch nie Karate Kid geguckt hat, sollte ich das gucken? Und gehört dieser Film damit rein in diese Reihe? Das würde mich interessieren.
Also, der Film ist unglaublich kurzweilig. Er hat ein super Feeling. Also ich mag die Stimmung des Films total. Die hat mich total eingefangen und mitgenommen. Der ist kurz und knackig. Er hat einen super Hauptdarsteller. Ja. Ralph Macchio war damals halt, und er wird auch immer das Karate Kid bleiben für mich. Das ist halt einfach schwierig, das zu toppen. Aber Jaden Smith und Hilary Swank, die kannst du halt in eine Tonne treten. Und Ben Wang, der jetzt hier die Hauptrolle spielt, Der ist gegen alle Zweifel erhaben und das hätte ich nicht gedacht. Der trägt den Film und der ist das Herzstück des Films und das funktioniert. Und der Film hat trotzdem, also der hat das Karate-Kid-Feeling und geht trotzdem hier und da storymäßig auch ein bisschen andere Wege. Und das finde ich auch cool. Das heißt, er ist sowohl für welche, für jemanden etwas, der noch gar nichts von Karate-Kid gesehen hat, als auch besonders für diejenigen, die halt die alten Karate-Kid-Filme und jetzt halt auch Cobra Kai geschaut haben. Also das verbindet der Film schon sehr gut. Und ich finde, es ist halt einfach eine super Chemie am Ende zwischen den dreien. Ne? Also wir haben halt, wie gesagt, Ben Wang als Hauptcharakter und dann haben wir Jackie Chan aus dem vorherigen Film als Kung-Fu-Meister und dann haben wir Daniel LaRusso als Karate-Meister und die beiden zusammen als die beiden Äste von Miyagi-Do, das wird hier nämlich von Anfang an so aufgebaut, dass es dort immer schon zwei Äste gab, dass es ein Vorfahren von Mr. Miyagi gab, der halt aus China kam und der Kung-Fu gemacht hat und die beiden Seiten, die werden hier halt verbunden und das funktioniert, das macht Spaß, das, ich gucke den dreien gern zu, die albern miteinander rum, das ist toll.
Meine Zwischenfrage für Unbedarfte wie mich, für Dummies. Ist es so, also ich habe das damals mit Jackie Chan, war der in diesem Jaden Smith Film?
Ja,
und exakt. Wo es eigentlich gar nicht um Karate, sondern um Kung-Fu ging.
Ja.
Und da, war das nicht ein Remake? Und machen die Redcon die das jetzt quasi so, dass das gar kein Remake war, sondern immer Teil es war doch nicht immer ein Spin-Off, oder?
Naja, der Teil, der wird ja hier praktisch nicht erwähnt. Also Jackie Chan, der ist halt einfach hier in dem Film vorhanden.
Ach, das ist gar nicht die gleiche Figur.
Das weiß ich gar nicht so ganz genau, weil ich den anderen Film tatsächlich nur einmal geschaut habe und ich fand den halt einfach nicht geil. Und da nie direkt Bezug drauf genommen wird, kann ich dir das jetzt ad hoc tatsächlich gar nicht sagen, ob das exakt die gleiche Figur ist oder ob sie einfach nur. Aber doch.
Das halt, wird doch Sinn machen, oder?
Ja, weil hier gibt's auch Jacke an, Jacke aus. Also damals gab's ja Wax on, Wax off, ne? Also auftragen, polieren. Mhm. Das ist ja diese Abwehrtechnik aus den ersten Filmen, die Daniel LaRusso lernt. Und Jackie Chan hat ja dann dieses Jacke an, Jacke aus. Also immer wieder Jacke anziehen, Jacke ausziehen. Und diese Bewegungen, die dabei die Hände machen, sind dann auch so eine Abwehrreaktion. Und das wird ja auch aufgegriffen. Also ja, es ist der gleiche Charakter. Aber es wird nie über Jaden Smiths Charakter oder irgendwas geredet. Ah,
also das ist quasi wie so ein Soft-Reboot, also Dre Parker lese ich, nee, so hieß Jaden Smith und der heißt Mr. Hahn. Und so heißt der quasi im neuen. Ja, das interessiert mich halt, weil ich finde das ja spannend, weil das ist ja jetzt wie so ein richtiges Filmuniversum mit einer Serie drin, Spin-offs und jetzt gibt es noch so einen Legacy-Film, weißt du? Deswegen total interessant.
Wobei, also die haben das halt clever gemacht. Für diejenigen, die halt mit Karate Kid noch gar keine Berührungspunkte hatten, weil man muss jetzt Cobra Kai tatsächlich gar nicht gesehen haben. Also es gibt keine großen, also eigentlich gibt es gar keine Berührungspunkte zu Cobra Kai. Außer die absolut, also wirklich absolut grandiose letzte Szene des Films, weil das ist die absolute Kirsche hier auf der Torte. Das ist wie so eine After-Credit-Scene bei Marvel, die nicht bedeutungsschwanger ist, sondern die irgendeinen Gag machen will. Und der Gag hier ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Und ich saß wirklich feixend im leeren Kino. Ich saß ja ganz allein im Kino. Ich hatte einen Kinosaal für mich. Das war sehr schön. Das war das schönste Kinoerlebnis, das ich jemals hatte. Und da kam wirklich diese Szene zum Schluss. Und die hat wirklich mein Herz nochmal geöffnet. Sehr, sehr schön. Aber nochmal zurück zum Film. Der hat trotzdem, ich habe ja gestern auch direkt gesagt, geiler Film, hat Spaß gemacht und der hat mir wirklich Spaß gemacht, vor allem, weil ich die alten Filme kenne. Aber er hat trotzdem ein Problem. Und das Problem ist etwas, was ich normalerweise jetzt bei anderen Filmen ein bisschen herbeisehne, aber hier haben sie es ein bisschen übertrieben. Der ist 1,5 Stunden lang. Und der ist zu kurz. Der ist zu kurz.
Steven hat's gesagt.
Ich hab's gesagt und das tut dem Film tatsächlich nicht gut, weil hier wird, also da wird von einem zum anderen gehechtet und gesprintet. Dann kommt auf einmal dieses Turnier, was es natürlich immer gibt dann halt so ein Kampfsportturnier. Und also du musst einmal blinzeln und auf einmal steht er im Finale gegen den Bösewicht, der ihn halt vorher natürlich wieder verprügelt hat und der viel besser ist als er und so. Und auf einmal ist der Endkampf. Also da wird wenig aufgebaut. Mhm. Und das finde ich halt schade. Vor allem auch, man hat zwar wieder so ein Obermobber als Bösewicht, der hatte auch wieder so einen krassen Sensei, der aber gar nicht aufgebaut wird. Also den siehst du irgendwie zweimal und du weißt, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat und dann irgendwie in einer Szene sagt er zu seinem Schüler halt, das ist jetzt, der Kampf ist erst zu Ende, wenn der andere getötet wird oder so. Also wirklich so eine absolute Überhöhung von dem, was halt früher schon gesagt musste, wie du musst mit voller Härte zuschlagen und keine Gnade und so und hier, du musst ihn töten. Aber das halt auch nur einmal ohne Aufbau. Also das kommt so aus dem Nichts und wirkt total lächerlich. Und das wird aber, wie gesagt, nicht aufgebaut und der Typ wird auch gar nicht mehr aufgegriffen. Und da gibt's leider so viele, so kleine losen Enden, die man mit 15 Minuten mehr Zeit viel besser hätte aufbauen können. Und das hätte den Film so extrem rund gemacht, dass ich gesagt hätte, das ist ein richtig, richtig geiler, moderner Karate-Kid-Film geworden. Und so ist es halt einfach nur ein guter Film.
Okay. Also ich freue mich erstmal, dass das hatte ich ja damals schon gesagt, so als Cobra Kai dann zu Ende war, dass du warst ja so beseelt, jetzt hier auch nochmal so ein Ding hinten dran. Ich bin immer so kurz davor. Also es interessiert mich überhaupt nicht. Und jetzt bin ich aber so, ja, irgendwie ist das ja dann, irgendwie will ich das Universum doch mal für mich so erkunden. Aber ich weiß nicht so richtig, warum sollte ich das gucken, Steven? Warum sollte ich Karate Kid gucken? Was ist das Verkaufsargument?
Redest du jetzt tatsächlich von den ersten Filmen?
Genau, das ganze Universum, das ist jetzt sozusagen einfach wie Rocky Balboa hinten ran. Ne? Das ist ja auch ein Film, wo alle dachten, hä, so ein Scheiß. Und dann war der halt richtig gut. So fühlt sich das jetzt an, wenn ich das höre. Und das ist ja nochmal ein Grund mehr, aber wirklich von vorne anzufangen für mich. Wenn der auch so auf diese Nostalgie mit einzahlt und Mr. Miyagi so in Ehren gehalten wird und so. Und ich frage mich halt, was ist das Ding an Karate Kid? Ich verstehe es bislang immer noch nicht.
Ja, du hast es aber im Grunde genommen gerade selbst nochmal erwähnt. Es ist tatsächlich vor allem in den ersten beiden Teilen diese Chemie zwischen Daniel LaRusso und Mr. Miyagi. Zwischen Pat Morita und zwischen Ralph Macchio. Ralph Macchio, der, es ist unfassbar, wie jung dieser Typ aussieht. Der ist über 60, ne? Und du siehst ihn in dem Film und denkst, der ist 45. Es ist Wahnsinn, ne? Und auch damals schon, da kommt dieser Milchbubi, ja, und du siehst den und du denkst halt so, was willst denn du Wurst, ne? Und der wird dann da verprügelt und weiß gar nicht, wie er zurechtkommen soll und trifft dann auf diesen absoluten Archetypen eines Senseis, der für mich nie wieder getoppt wird. Nie wieder. Das kann nicht funktionieren. Das kann selbst Jackie Chan schafft das halt nicht, Pat Morita als Mr. Miyagi halt zu toppen. Das ist eine Magie und eine Chemie zwischen den beiden, die ich halt nie wieder irgendwo gesehen habe. Und das macht den ersten Film aus. Der erste Film geht 2 Stunden und arbeitet halt sehr viel daran, diese Beziehung zwischen den beiden aufzubauen. Und auch gerade dann später in Cobra Kai sagt auch Daniel LaRusso immer wieder, Mr. Miyagi, das ist eine Vaterfigur für ihn, das ist sein bester Freund, das ist eine Verbindung, die gibt's halt nur einmal im Leben und das nimmst du denen halt ab. Ja, und das dann halt verbunden mit, klar ist das irgendwie cheesy, da kommt irgendwie so ein Bully-Typ und verprügelt dich und dann geht er halt zu einem Sensei und trainiert da und am Ende kämpft er dann halt gegen den anderen und macht da diesen ja auch legendären Kranich-Kick, ne, um dann halt das Turnier zu gewinnen. Das muss man halt irgendwie einfach, das muss man mal gesehen haben, auch gerade wenn man so ein bisschen dieses Fable für Kampfsportfilme hat, weil klar ist das nicht The Raid oder so, ne? Aber das ist schon gut und clever gefilmt. Und im zweiten Teil wird vor allem auch der Hintergrund von Mr. Miyagi nochmal näher beleuchtet. Und das fand ich halt auch jetzt gerade bei einem Rewatch, den ich vor ein paar Jahren nochmal gemacht habe, extrem spannend, weil das ein tief zerbrochener Charakter ist, ne? Der aus dem Krieg kommt, der alkoholabhängig ist oder war. Und das ist... Also die ersten beiden Teile finde ich wirklich überragend, überragend gut.
Und Cobra Kai ist aber auch so ein bisschen so spleenig und also bedient das auch dieses Karate-Kid-Feeling oder ist das eher dann so ein bisschen so Gegner of the Day? Weißt du, was ich meine? Also Cobra Kai, das Mandalorian von Karate Kid.
Jetzt müsste ich natürlich wissen, was das Mandalorian ausmacht, um das einzuschätzen. Naja, beziehungsweise was genau meinst du damit?
Naja, es ist qualitativ eine gute Ergänzung, die koexistiert. Man muss es nicht unbedingt gucken, aber es erweitert den Kosmos der Figuren und des Worldbuildings halt ungemein. Und hat halt durch die Serielle einfach viel mehr Zeit, sich eben auch auf Sidequests und sowas zu konzentrieren.
Also natürlich ist auch weiterhin Mr. Miyagi immer wieder ein wichtiger Punkt in Cobra Kai. Aber die Serie heißt ja nicht Miyagi-Do und nicht Mr. Miyagi, sondern sie heißt Cobra Kai. Und Cobra Kai ist das Gegner-Dojo im ersten Film.
Ah, okay.
Ne, dort ist halt Johnny Lawrence, das ist dieser Bully, der Daniel LaRusso halt am Anfang da ein paar Mal verprügelt und die dann am Ende gegeneinander kämpfen und die halt Erzfeinde werden. Und in Cobra Kai geht's eigentlich um deren Feindschaft, die halt umschlägt in eine Freundschaft.
Ah, okay, gut, verstehe ich. Also, dass man...
Und es werden in Cobra Kai immer wieder der alte Sensei von Johnny Lawrence, Kreese, der wird halt als Bösewicht aufgebaut. Dann gibt's den Bösewicht aus dem dritten Karate-Kid, der wieder auftaucht und so weiter.
Okay, okay. Also, alles, was man an den Film liebt, wird dort so rein referenziert und dann ist das so ein Referenz-Fan, so ein bisschen Fanservice-Fest und verstehe.
Definitiv. Also davon lebt die Serie schon. Du wirst halt ein Problem damit haben, genau wie Mo, dass da halt natürlich viel so Teenie-Zeugs mit rein
spielt. Ja, ich höre ihn jetzt noch schimpfen. Aber ja, okay, einigen wir uns mal drauf. So. Ich bin nach wie vor super happy, dass du da einfach eine schöne Reihe hast mit so viel Ausläufern. Und jetzt hast du mich irgendwie doch final angesteckt. Ich werde mir jetzt den ersten und zweiten Teil mal sichern. Und ich werde mir die jetzt in naher Zukunft mal angucken, damit ich irgendwie mal mitreden kann.
Oh, da freue ich mich schon drauf, weil ich wirklich gespannt bin, was du dazu sagen wirst. Weil
ja,
doch, ich bin gespannt. Schauen wir mal.
Hast du mich. Pass auf, wir sind auf der Zielgeraden. Und ich habe noch einen Film, das kann ich schon mal sagen, da gibt es nicht viel zu drüber erzählen. Ja?
Deswegen. Ach komm, wenn du das sagst, dann wären es auch trotzdem noch 15 Minuten.
Das kann
oder
ich,
20.
Ja, weil es gibt auch wirklich viel Lob von meiner Seite für From the World of John Wick. Ballerina. Aber nichtsdestotrotz musst du jetzt noch durch ein kurzes Keanu Reeves Blind Ranking durch.
Spiel
das Spiel mit dem mit dem Steven.
Alter. Du bist der Keanu Reeves, Keanu Reeves.
Woran merkst du, dass du alt bist, ohne dass du es sagst? Das ist aber, du musst es einfach singen. Das ist so ein geiler Song. Egal. Also, ja. Keanu Reeves Filme, du weißt, wie es geht. Ich fange an mit John Wick.
Der erste.
Ja.
Oder die Reihe.
Nee, John Wick.
Das ist natürlich schon, ist schon guter, aber ich hoffe natürlich auf einen anderen Film, der kommen wird und davor gehört. Ich sag mal, oh Scheiße, was sag ich denn? 3 oder 2 sage ich. Ich bin mutig und sag 3.
Alles klar. Dann kommt jetzt Knock Knock. Kleiner Hint,
den hab ich nicht
das ist der erste Film, gesehen. Wo Ana de Armas mit Keanu Reeves zusammengespielt haben. Sie war eine von den beiden Ladies, die an die Tür klopfen. Er lässt sie rein, es regnet draußen. Sie ist ganz durchnässt und guckt mit ihren Kulleraugen, kannst du mich bitte bei dir schlafen lassen? Und dann passieren Dinge.
Dann passieren Dinge. Ich weiß noch, dass Berg den richtig scheiße fand.
Ja, aber der hat sich trotzdem, ne, der konnte trotzdem nicht mehr aufstehen beim Gucken.
zu schwer hingen sie herab.
Genau.
5.
5. Dann habe ich als nächstes Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit.
Oh. 2.
2. Dann habe ich jetzt Matrix 4. Resurrection.
Sack, ey. Ja, 4.
4. Und was?
Und jetzt kommt das Haus am See.
Nee, den habe ich rausgelassen, weil das Sandra Bullock drin, so weit wollen wir nicht gehen. Dann wäre bei dir Platz 1 Speed. Kannst du damit leben?
Ja.
Sehr gut.
Na, aber sowas von, das war meine Taktik. Den wollte ich auf Platz 1 bekommen.
Hast du gut gemacht. Also, ich wiederhole, Platz 5 der besten Keanu Reeves Filme aller Zeiten, Knock Knock. Platz 4 Matrix 4, Platz 3 John Wick, Platz 2 Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit und Platz 1 Speed. Steven, ich glaube, du hättest es wirklich organisch so gewählt, oder? Gut, du kennst noch nicht, aber...
Ja, genau, vielleicht hätte ich die letzten beiden Filme getauscht, aber Matrix 4 kenne ich ja auch
nicht. Ja, lass das auch einfach sein. Gut.
Ja, genau.
Kommen wir zum großen Finale. Ich war in der Man's Night. Ja, habe ich dir schon erzählt im Vorgespräch. Da gehst du rein und kriegst ein Bier in die Hand gedrückt. Ich habe jetzt nicht Nein gesagt, aber das ist halt gehört dazu, wenn du in so einen Männerfilm reingehst. das war einfach nur eine Vorpremiere bei uns hier im Kino und da habe ich Ballerina geguckt. Gestern werden wir das aufnehmen, gestern. Also es ist noch ganz frisch. Und ich muss dir sagen, also, wir haben über Mission Impossible letzte Woche gesprochen. John Wick rankt bei mir höher. Ich mag es noch mehr. Das muss man erst, also klar, kann man auch nicht unmittelbar, das eine ist irgendwie Fantasy und Noir und Ethan Hunt springt vom Flugzeug runter, Action-Set-Pieces und sowas, aber rein, ich liebe das Worldbuilding, jede Figur in der Welt von John Wick hat eigentlich eine eigene Geschichte verdient, einen eigenen Film, hat eine eigene Hintergrundstory und alles ist so voller Mythologie und Regeln und ich liebe es einfach, mich in dieser Welt aufzuhalten. Es macht natürlich auch total Sinn, nachdem auch die Filme so erfolgreich sind, in der Welt von John Wick Spin-Offs zu erzählen. Haben wir jetzt aber ein Spin-Off zu einer Ballerina gebraucht? Du hast ja die Teile gesehen, ne? Im dritten Teil ist er ja quasi dann bei den Ballerinas dann da und da tanzt eine im Hintergrund, dann hast du Angelica Houston sozusagen als die Direktorin da. Hast du dir gedacht, boah, da muss ich mehr von sehen?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe mich auch gewundert, als das angekündigt wurde, dass man da sich nicht für jemand anderen entschieden hat, aber...
Genau. Ne, ich hatte gesagt, ja. Kane kriegt ja jetzt eine, das macht da voll Sinn, coole Figur gewesen, so will man vielleicht mehr von sehen, aber okay, es ist Ballerina geworden. Dementsprechend skeptisch war ich. Und ich war auch skeptisch, weil Regie war, als Regisseur wurde Len Wiseman verpflichtet. Den kennt man unter anderem von, ja, den Underworld-Filmen, die waren ganz cool, aber mega geile Action, weiß ich jetzt auch nicht. Haben die nicht gerade geliefert und Stirb langsam 4. Ich glaube, du mochtest den ja so ein bisschen, ne?
Ja, der vierte war eigentlich ganz, ganz solide.
Der ging
ja
noch und dieses schreckliche Total Recall Remake. Also nichts, was mit Chad Stahelski, der ja die John Wick-Filme inszeniert und auch selber Stunt-Experte ist, irgendwie mithalten kann. Deswegen, ja, der Trailer hat mich auch nicht so unbedingt umgehauen. So, das waren meine Erwartungshaltungen. Und ich kann nur sagen, der Film profitiert davon, dass ihr keine Erwartungshaltung habt. Denn du gehst dort rein und der geht auch erstmal so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, so unspektakulär los. Es geht um Eve, Ana de Armas, ist am Anfang noch ein kleines Mädchen. Also sie ist kein kleines Mädchen, es ist eine Kinderdarstellerin. Dumm. Und sie muss anschauen, wie ihr Vater stirbt. Das ist einfach der Anfang des Films von so einer Horde Killer. Und sie sind auf Rache. Das war's, Handlung des Films. Es ist ein Rachefilm. Sie landet dann bei diesen Ruska Roma, ne, das ist dieser Clan mit den Ballerinas, die dort ausgebildet wird. Und dem auch John Wick angehörte. Dann sehen wir am dritten Teil, wie er dann dort, ne, quasi austritt und so weiter. Und da werden die Balletttänzer und Killer ausgebildet und so weiter. Die meistert das mit sehr viel Ehrgeiz und eben aus Rachegelüsten und wird dann halt schnell auch eine Top-Killerin dort, wird dann auf ihre erste Mission geschickt und so weiter. Und was auch sehr schön ist, allein in diesen Trainingsmontagen, wie sie ausgebildet wird, ist einfach so geil inszeniert. Du siehst es einfach schon. Es macht so einen Spaß. Das war kein Len Wiseman. Deswegen wurde der Film ja verschoben im Release-Kalender. Nicht, weil hier im Release-Schedule von Lionsgate gibt es irgendwie Probleme. Nee, Leute. Der Film wurde angeblich um die 70% neu gedreht. Die haben fast 3 Monate diesen Film neu gedreht. Die Action-Sequenzen sind bombastisch. Und das ist es eigentlich, was man dazu dem Film wissen und sagen muss. Ich finde es halt so cool, wie sie dann am Anfang im Training gesagt bekommt, weil sie immer verprügelt wird, weißt du? Sie ist halt Ana de Armas, weiß nicht, 1,60 und wiegt irgendwie 50 Kilo. Und die wird halt dauernd verkloppt. Und dann sagt sie, kämpf wie eine Frau. Ne? Versuch nicht zu parieren und mitzuhalten, du schaffst das nicht. Und das ist auch das Geile, weil wahrscheinlich viele Angst haben werden, oh Gott, jetzt kommt jetzt wieder dieser Girlboss und sie kann alles und sie ist ein weiblicher John Wick. Alter, die Frau wird nur verdroschen in dem Film. Das macht einen Heidenspaß und kämpft halt fies.
Du siehst gern, wie Frauen verdroschen
Absolut,
werden.
Absolut, ja. Das ist mein Lieblingsgenre. Nein, das macht halt Spaß, weil sie dann eben fies und dreckig kämpft. Sie muss dann halt in die Nüsse hauen, sie muss in die Schläfen hauen, sie muss in den Hals pieksen, sie muss halt irgendwas machen. Weißt du, sie muss halt fies.
Das ist nur ein kleiner Pieks.
Ja, sie muss ja irgendwelche Gegenstände suchen. Sie muss halt, ne, weil sie es mit Stärke halt dann nicht leisten kann. Und ja, bekommt dann halt, wie gesagt, hochdotierte Aufträge und am Ende trifft halt auch mal auf John Wick, das sieht man auch schon im Trailer. Aber das Schöne ist, dieser Film schafft es, John Wick diese Aura zu behalten als Baba Yaga. Weil wenn er kommt, dann weißt du, wer da kommt und dann siehst du das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er bloß yeah sagt, sondern der hat auch schon hier eine Kampfsequenz zumindest. Das kann man sagen. Es spielt auch chronologisch zwischen dem dritten und dem vierten Teil. Also deswegen macht das auch durchaus Sinn, dass John Wick da vorbeikommt. Aber es ist trotzdem ihr Film. Und die John Wick-Reihe war ja so erfolgreich, ne, das wissen wir jetzt alle, dass selbst nach Teil 4, was da am Ende passiert, du hast es ja gesehen, das geht jetzt weiter. Es gibt, werden viele Spin-offs geben. Und wenn das alles so läuft, und wenn das alles in diesem, dieser Art und Weise inszeniert wird, dann, ey, gebt mir bitte mehr davon. Und dass Ana de Armas das cool machen kann, also das ist jetzt Zeug zu Actionhelden, hat das wissen wir seit No Time to Die, wo alle gesagt haben, die Frau braucht einen Film. Ey, es ist wirklich, ich will nicht den Chauvi-Berg spielen, aber der Film ist unglaublich sexy. Auf eine gute Art und Weise. Also auch, weil sie halt eben auch eine Verletzlichkeit hat. Ja, und hier darf sie sich komplett austoben und alles benutzen, was das Hollywood-Waffenarsenal so hergibt. Ne? Von unterschiedlichsten Gewehren mit Pistolen, wo sie dann unten ein Messer ranschraubt. Das ist so geil, dass sie dann sich so eine Multiwaffe baut. Pfannen. Es gibt einen Kampf mit Granaten. Sie ist dann quasi in Prag, will sich mit Waffen ausstatten lassen. Wir kennen ja diese Einkaufsszenen bei John Wick. Und die werden je unterbrochen von Attentätern. Und die ganzen Waffen sind nicht geladen dort. Obwohl sie auf einem Waffenberg sitzt, hat sie nur die Handgranaten. Und du glaubst nicht, wie kreativ du Leute explodieren lassen kannst. Also diese Handgranatensequenz, das macht einen Spaß. Und dieser Film ist FSK 18. Also ihr seht wirklich viel Gematsche hier. Und das macht einen heiden Spaß. Flammenwerfer am Ende, das Flammenwerferfinale. Und du siehst echtes Feuer, brennende Stuntmen. Also das ist hier nicht so, dass du sagst, ja, okay, Flammenwerfer, ein bisschen CGI und sowas. Holla die Waldfee ist mir heiß geworden. Und nicht, weil Ana de Armas wenig anhat. In der Szene schneit's. Ich weiß auch manchmal nicht, wie sie es gemacht haben. Also wie weit die da gegangen sind. Also das sind halt Leute, die in Zeitlupe vor dir verbrennen, die sich aber bewegen. Also es ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, das will ich damit sagen. Hier wird alles benutzt, wo man dann Gegner enthaupten, verbrennen, aufschlitzen kann, in die Luft jagen kann. Das sind schnelle 2 Stunden, die wirklich nicht langweilig werden. Der erzählt gar nichts. Die Frau will sich rächen. Aha. Aber die Schauplätze sind geil. Der Look ist genauso neon getränkt, stylisch wie die John Wick-Welten. Und Chad Stahelski hat hier einfach dafür gesorgt, dass der sich nahtlos einfügt. Und das ist das größte Kompliment. Also der Film gehört jetzt für mich zur John Wick-Reihe dazu. Und Ana de Armas ist so cool in diesem Film. Ich will mehr davon sehen. Die Mucke ist wieder geil. Ich habe mir heute schon wieder den Soundtrack gepumpt. Titelsong von, es ist irgendwie auch von Amy Lee hier, Fight Like a Girl. Auch bockt richtig. Ist ein geiles Ding. Also wirklich ein richtig schöner Hirnausfilm. Geile Action, sexy Hauptdarstellerin, die richtig schön auf die Fresse bekommt, aber auch auf die Fresse gibt. Geile Bösewichte. John Wick ist immer noch eine geile Figur und gebt euch. Geht ins Kino. Also das ist eine Hammer Überraschung für mich gewesen.
Also ich war in den letzten 2 Wochen 2-mal im Kino, deshalb ein 3. Mal. Wird das wahrscheinlich nicht passieren, aber ich habe trotzdem Bock auf den Film.
Ja, also, mach das. Ich glaube sogar, das auf jeden Fall. Ich habe während des Films an dich gedacht. Als John Wick dann gekämpft hat, habe ich gesagt...
Als du John Wick gesehen hast, hast du gedacht,
das sieht aus wie Steven mit langen Haaren. Ja, nee. Ich dachte, dass dir der Film besser gefällt, weil du hast ja die 4 Teile das erste Mal sofort ineinander gesehen. Und ich glaube, wenn du den chronologisch schon nach dem 3. sehen würdest, da haben sich auch bei mir, wenn ich die alle am Stück gucke, stellen sich auch Ermüdungserscheinungen ein. Weil das Schöne ist, sie kämpft anders. Sie kämpft halt auch wie eine Ballerina. Die kämpft, also es ist ein ganz anderer Kampfstil als dieses grobschlächtige von Keanu Reeves. Und sie tanzt halt so. Und das macht halt so einen Spaß, das zu sehen, wie dann immer diese Bullies kommen. Und die hat halt nichts, außer eine Pfanne, Mann. Und dann muss die halt irgendwas tun, so. Das ist einfach herrlich und geil choreografiert. Macht Spaß. Und das ist einfach so, weißt du, das kennst du ja selber, wenn du ins Kino gehst und denkst du, so, naja, ich mach das eher so ein bisschen, weil ich hier was in den Podcast mit reinnehmen will und ich habe eigentlich gar nicht so richtig Bock raus und du kommst da raus und denkst dir so, yes, Megafilm. Das ist das schönste Gefühl.
Ich glaube, wir beiden hatten dann also gestern...
hatten einen guten Tag, ja?
Jeder hatte da ein schönes Kinoerlebnis.
Das ist Wahnsinn. Ja, so kann man es stehen lassen. Und ich hatte auch ein schönes Erlebnis jetzt mit dir diese Folge zu machen, weil das war ja fast nur High-Quality-Content, kann man sagen.
War viel Gutes dabei. Ja, war eigentlich, ja, doch.
Das kann man so stehen lassen. Alles sehenswert, manchmal ein bisschen Special Interest. Love, Death and Robots hat es ein bisschen verkackt, aber alles andere.
Aber damit haben wir die Folge gestartet. Man kann ja ruhig mit einem, man fängt unten an und arbeitet sich langsam hoch. Genau so haben wir es gemacht.
So machen wir es. Und so machen wir es auch nächste Woche wieder. Würde ich sagen. Also, ich weiß ja nicht, nächste Woche wollen wir mal unseren Terminkalender gucken?
Das machen wir auf jeden Fall. Da können wir ja schon mal ein kleines,
eine
kleine Vorschau geben.
Ja, also nächste Woche, meine lieben Leute, müsst ihr damit leben, dass Berg euch von eurem Urlaub, von seinem Urlaub berichten wird.
um Gottes Willen.
Ja, das wird gut. Denn er ist zurück. Er kommt bald wieder. Werden wir mal sehen, wie das
und,
so wird.
Ja, und da werden wir beide ein bisschen unsere Klöten in die Sonne halten.
Mal gucken, ob ich mir das entgehen lasse. Vielleicht will ich dabei sein, mal schauen. Werden wir sehen, lasst euch überraschen. Mehr wollen wir an der Stelle nicht verraten. Aber auf Berg könnt ihr euch schon mal freuen, denn er hat auf jeden Fall sehr viel Film Süd. Ne? Und vielleicht ist es auch Nord, das werden wir dann nächste Woche rausfinden.
Und bis dahin verabschieden wir uns mit Tschüss, Ciao und Goodbye.
Bleibt spoilerfrei!
Tschüssi.